Und ich glaube, dass es auch Coaching ist, wie phänomenal Shanahan das schafft, dass die Backups absteppen, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich da dran, ziehe ich meinen Hut vor. Wahnsinn.
Da kann er noch so viel Bettwäsche tragen von den Vikings, wie er will. Am Ende des Tages ist diese Leistung eben ungenügend. Und du hast da, was auch immer die Begründung war für Darnold, dass man ihn gehen lässt. Ich finde zum Beispiel den Coaching-Staff gut, den Head-Coach gut in Minnesota. Da sind viele Puzzleteile in place. Aber man hat irgendwie ein Problem. Und ich glaube, da funkt irgendjemand von weiter oben dazwischen. Das hat gar nicht so viel mit dem Coaching-Staff zu tun.
Ich weiß nicht, wie es im Schuh angeht, aber ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du 2 Minuten vor Ende des Spiels 2 Touchdowns noch hinten bist und du hast noch alle 3 Timeouts, da bin ich noch nicht nervös. Also da ist noch alles okay, da ist noch alles drin, das kannst du managen.
Footballerei hautnah, der deutsche NFL Deep Talk.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Footballerei hautnah. Hier ist Daniel wieder. Ich freue mich, wir hatten ein unfassbar kurioses Wochenende voller Football. Schuan, du bist wieder dabei und ich frage mich, hast du es genossen?
Ja, so gut es geht. Die Zeit ist limitiert, der Tag hat nur 24 Stunden, aber ich genieße Football immer, wenn Football-Saison läuft.
Aber die Cowboys haben gewonnen.
Genau, das ist vielleicht noch so das Positive an diesem Wochenende. Ansonsten war ja College Football und NFL kurios, Kapriolen.
Komm Martin, deine Patriots haben auch gewonnen und sehen jetzt wirklich wie ein wirklicher Playoff-Kandidat. Und fühlst du dich bestätigt zum Start der Saison? Wir haben ja vor der Saison die erste Folge aufgenommen, da hast du schon gesagt, die Patriots und Drake May und Mike Rabel, die werden was. Sieht langsam so aus, oder?
Ja, sieht so aus, aber das ist wohl auch der einzige Tipp, den ich positiv habe. Ansonsten Kapriolen, Kurioses. Also es ist echt verrückt, ne? Und die Fachleute, so wie heißt es, der Laie staunt und der Fachmann wundert sich, ne?
So ist es. Ich habe das Gefühl gehabt und da kamen jetzt ein paar Kommentare bei mir an. Oh, das fühlt sich gerade schon wieder so an, als würde am Ende im Super Bowl wieder die Eagles gegen die Chiefs spielen. Schuan, wie wahrscheinlich ist das?
Also ich schätze die Eagles jetzt nicht stark genug ein dieses Jahr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Chiefs rappeln sich ja gerade wieder auf so ein bisschen. Und da kann man ja langsam wieder ins Schwärmen kommen, Daniel. Aber die Eagles sind für mich immer noch Problemkind und da geht vieles drunter und drüber. Und ich glaube nicht, dass beide das Kaliber haben. Aber die Chiefs, die wirken so ein bisschen aufgeräumter. Ich habe das Gefühl, dass sie das am ersten hinkriegen. Die Eagles, da muss ich dir leider sagen, da glaube ich nicht mehr dran.
Es gibt ja immer so schöne Aufteilungen nach Tiers von PFF, nach der EPA, defensiv und offensiv. Ich habe es mal eingeblendet, ihr im Video könnt es sehen. Und da sieht man, dass die besten Teams gerade die Rams, die Chiefs und die Colts sind. Ganz unterschiedlich stark. Die Colts unfassbar offensiv stark, aber defensiv so ein paar Probleme. Aber die Chiefs und die Rams sind sowohl offensiv als auch defensiv ganz gut. Du Eagles, hast du gerade schon gesagt, sind so im gesicherten Mittelfeld und tun sich ein bisschen schwerer, gewinnen aber ihre Spiele. Und im letzten Jahr waren sie auch am Anfang der Saison nicht so gut. Spiegelt das euer Gefühl von der Stärke der NFL-Teams gerade wieder?
Ja.
Martin?
Ja, glaube ich schon, ja. Also das muss ich sagen, das würde ich so unterschreiben, ja.
Ja. Genau, also, wir teilen das auf jeden Fall mal auf Social Media, passend zur Folge. Dann könnt ihr es auch sehen, wenn ihr den Podcast hört. Also Rams und Chiefs sind dann schon nochmal woanders und dahinter dann die Packers, die Buccaneers, die Patriots, die Seahawks, die Lions, Bills, Falcons, alle so auf Augenhöhe. Und wer auch kommt, nur um ein Gefühl zu kriegen, die Texans werden besser, oder?
Ja, sieht so aus, ne?
Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund, den wir da haben. Und wenn wir dann mal weiter reingehen, Martin, und so ein bisschen in die Spiele reingucken, kannst du ein Ergebnis sagen, was dich dann wirklich völlig überrascht hat? Also ihr tippt ja auch immer, da war schon ein bisschen was schwierig. Die Bengals waren einer deiner Fehltipps zum Beispiel.
Das fand ich auch am überraschendsten, dass die Steelers gegen die Bengals verlieren. Wir haben das letzte Mal lange über die Bengals gesprochen. Verlust vom Quarterback und allem hin und her. Und da hat es mich gleich mal vom Hocker gerissen, als ich gelesen hatte, dass die Steelers gegen die Bengals verloren haben, weil die Steelers ja auch eigentlich einen sehr positiven Verlauf hatten von jetzt in der Saison. Und das war für mich das überraschendste Ergebnis. Ein paar andere auch, aber das war für mich schon eine große Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, die Bengals kommen echt unter die Räder gegen die Steelers.
Ich finde gerade, dass die Steelers Defense enttäuscht aktuell in der Saison. Aber vielleicht können wir mit dir nochmal über Joe Flacco sprechen. Also das ist ja nun ein Haudegen als Quarterback, lange schon da, sagt immer, ach, das ist Football, das ist das, was ich am liebsten in meinem Leben mache und das will ich so lange wie möglich machen. Der war jetzt im ersten Spiel nach dem Wechsel von den Browns zu den Bengals nicht ganz so stark. Jetzt im zweiten Spiel 342 Passing Yards, 31 von 47 Bälle, also 47 Bälle geworfen, ist doch schon absurd. 3 Touchdowns. Was ist Joe Flacco für ein Typ und wieso reißt er dann so ein Spiel um?
Naja, da ist es ja, wie du sagst, das ist ein alter Hase, der weiß, wie die Liga läuft, der weiß, wie die Spiele laufen. Da kannst du wirklich sagen, Erfahrung kannst du nicht coachen, sondern der weiß so viel und es kann er natürlich in den ersten paar Spielen wirklich auch ausspielen, aber irgendwann stellen sich in dieser Liga die Verteidigung wieder drauf an. Du hast ja mit dem neuen Quarterback, hast du in der Verteidigung das Problem, dass du nicht weißt, was auf dich zukommt. Du hast keine Ahnung, was der jetzt macht und er ist eben der Spielmacher und kann dann da schon mal ein bisschen zaubern und dich auch in der Verteidigung auf dem falschen Fuß erwischen. Und ich glaube, das ist jetzt passiert ein paar Mal. Ich würde mich wundern, muss ich ehrlich zugeben, wenn die Bengals auch mit Joe Flacco auf Dauer erfolgreich sind. Ich glaube nicht, irgendwann wird es auch wieder entzaubert, um die Verteidigungen wissen, wie Joe Flacco in diese Bengals Offense passt und wo seine Schwächen sind. Und dann werden sie das auch wieder ausnutzen.
Schuhan, vielleicht auch du nochmal ganz kurz. Ich finde dieses Ergebnis 33-31 völlig absurd. Am Ende hat Joe Flacco lange für die Ravens gespielt, ist da Super Bowl MVP geworden, hat den Super Bowl gewonnen, ist dann jetzt bei den Browns gewesen. Komm jetzt zu den Bengals. Der ist ja richtig AFC North, sag ich mal, erfahren. Ich glaube, es gibt wenig Spieler, die so viel auf so verschiedenen Teams Erfahrung gemacht haben. Ist das Pech des Steelers gewesen, dass der ganz genau weiß, wie Steelers Football und wie Tomlin Football gespielt wird?
Na, Tomlin hat sich auch beschwert darüber, dass jemand wie der innerhalb der Division wechseln kann und dass das einfach unerhört ist. Und da war ja sozusagen die Empörung groß und jetzt wissen wir warum. Also der ist offensichtlich schon sehr funktional und du kennst dich natürlich aus in der Division und für Tomlin natürlich eine unangenehme Situation, wenn der wechselt und dann jetzt plötzlich bei dem anderen Team ist, das vielleicht bessere Waffen, andere Waffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das schwierig ist. Aber ja, Flacco ist mittlerweile ein Experte. Ja, und das hat man ja gesehen. Also, was so ein Mann ausmachen kann, oder?
Ja, zumindest Jamal Chase hat er wieder zu einem wirklich guten Wide Receiver gemacht. Der sah ja die Wochen davor so ein bisschen außer Form aus, auch glaube ich auch für alle Fantasy-Owner ein bisschen frustrierend. Jetzt wieder 161 Yards, einen Touchdown, hat er richtig Punkte geholt. Und Aaron Rodgers hat ja auch nicht schlecht gespielt, hat am Ende 4 Touchdowns geworfen, aber 2 Interceptions. Das liegt dann auch nicht an Joe Flacco, dass da schiefgegangen ist, sondern die Bengals Defense hat da schon ein bisschen Zähne gezeigt. Also von daher auf jeden Fall ein überraschendes Spiel und ich glaube, da sind wir alle etwas Kopfschütteln rausgegangen. Lass uns gerne einmal durchgehen, was dann sonst noch da war. Die Rams haben in London 35-7 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen. Das hätte auch ein Shutout sein können. Und am Ende dann sozusagen in der Garbage Time haben die Jaguars dann noch ein bisschen was zeigen dürfen. Die Saints verlieren 26-14 gegen die Chicago Bears. Die haben jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen. Vielleicht, Schuhan, da nochmal ein Gefühl. Du bist ja immer Defensiv-Fan und die Bears waren jahrelang, eigentlich hatten die nur eine Defensive. Wie gefällt dir so ein Bears-Team, was plötzlich auch einen Ball werfen kann?
Ganz gut, weil die haben ja auch einen weichen Fleck in meinem Herzen für die Bears. Ich mag die Bears eigentlich, seit ich da mal im Stadion im alten Soldier Field war und mir da ein Spiel angeschaut habe, bin ich ja so ein bisschen auch zugeneigt den Bears. Und Chicago ist eine geile Stadt. Aber ich finde schon, dass der Ryan Poles, ich glaube Poles heißt der, dass dieser GM einen guten Job macht. Ich war mir nicht so sicher, so vor 2 Jahren, als er glaube ich da angefing zu der Zeit, was er da macht. Aber mittlerweile siehst du seine Handschrift und man muss einfach sagen, sie machen eigentlich alles gut. Also auch die letzte Headcoach-Hire war ein super Call von ihm. Die davor war nicht so stark, Überfluss. Aber ansonsten war ich aber trotzdem immer so ein bisschen skeptisch. Aber da habe ich mich auch leiten lassen von den US-Medien und von Kritikern. Der weiß schon, was er macht, der Pose und der Head Coach ist der Perfekte dafür. Der räumt da mal so richtig auf. Ich glaube, das war auch ein ganz schönes den Taubenschlag hat er so ein bisschen aufgeweckt, der neue Head Coach. Und das hat man gemerkt und ich glaube, dass der das Ruder in der Hand hat und schon fängt man an zu gewinnen. Also es bedurfte ja nicht viel in Chicago. Ja, die waren ja schon, auch schon vor 1-2 Jahren, okay, die können mitreden. Aber das war immer so up and down. Und jetzt, finde ich, haben die so ein gewisses Level. Und ja, Das gefällt mir sehr gut.
Und Martin, Caleb-Williams, also die Chicago Bears hatten ja in ihrer gesamten sehr, sehr langen und teilweise ruhmreichen, aber teilweise auch sehr, sehr frustrierenden, katastrophalen Geschichte niemals einen 4.000-Yard-Spielmacher, Quarterback. 1.351 Yards steht Caleb Williams nach 6 Spielen, wenn man das mal hochrechnet. Wir haben hier 17 Spiele, keine 18. Also wenn man mal 3 nimmt, wird er genau auf 4.000 kommen. So wird er knapp drunter sein. Ich glaube, die Chancen sind ganz gut, dass sie das dieses Jahr schaffen. Glaubst du daran, dass Caleb Williams die Antwort ist für die Chicago Bears?
Ja, auf alle Fälle. Also da ist es so, dass der GM echt einen guten Move gemacht hat. Und du siehst ja auch 15 Pässe von 26. Und also die haben einen guten Mix mit dem Swift als Running Back. Das sieht gut aus.
Schon über 400 Yards in dieser Saison. Also, das ist ein 4,7 Average. Das ist alles Top-Werte.
Ja, der hat ja auch 19 Carries, ne? Also, das ist auch schon eine Ecke, ne? Dass du ihm 19 Mal den Ball in die Hand gibst. Und dann ist es schwierig für alle Verteidigungen. Wenn der Lauf funktioniert, tust du dich mit dem Werfen leichter. Das ist halt nun mal so im Football. Das ist Handwerk. Da musst du nicht mal irgendwie die Raketenwissenschaften auspacken. Das ist Handwerkszeug. Wenn der Lauf geht, dann wird der Pass auch frei. Und natürlich, das möchte ich schon sagen, Chicago ist eine Footballstadt. Ne? Das ist eine footballverrückte Stadt. Illinois, die haben gute Programme, die haben da gute Leute, die haben gute Colleges. Farmers Land, ne, tief in Illinois, das sind die großen Typen. Und Chicago muss einfach auch wieder ins vordere Feld der NFL.
Ja, Ben Johnson ist der Head Coach.
Du musst es gerade lächeln.
Ja, weil er sagt, die Farmer genau. Boys in Illinois ist ja, das schon existiert mit College Football. Die kommen aus aller Welt und Länder, die Jungs in Chicago bei den Bears. Die sind nicht lokal, regional geheuert. Aber ich weiß, was du meinst. Aber der
Johnson. Aber der Football-Hype ist halt in Illinois, ne? Da ist ein,
ja, riesig, ein riesig. Deswegen, ich mag ja Chicago. Ich war ja da. Ich finde, das war ein einschneidendes Erlebnis. Besonders als sie dann auch noch beim Rausgehen die Massen dann laut riefen, F Green Bay, das war dann so, die haben da schon eine echte Kultur und ja, Walter Payton und die Historie und die 85 Bears, da brauchst du ja nicht lange bei mir an die Tür klopfen, da bin ich großer Fan von. Aber Caleb Williams ist für mich, ist schon ein guter Mann. Ich hoffe, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert bei ihm. Das ist für mich das größte Problem, dass er eben einfach auch so ein bisschen aneckt mit seiner Art. Das ist jetzt total unnötig in der Situation, die Bears jetzt vorfinden. Aber ich glaube, das ist auch nicht so sehr der Junge. Sind auch die Medien. Ich glaube, Ben Johnson macht da einen super Job. Der Head Coach, der ist eine richtige Antwort auf die Problematik der Bears. Der hat den Quarterback im Griff. Der kann den auch echt weiterbringen. Und das merkst du. Und dann ist das eben auch ein gutes Angriffsspiel, wo alle Ebenen abgedeckt werden. Du hast eine Spielkultur, du hast ja teilweise in der NFL Leute, die sind so simpel, dass du eben, ich will gar keine Namen nennen, aber das ist schon grotesk, was die da an Highschool-Football-Kram spielen, woran das auch immer liegt. Das ist beim Bears auf alle Fälle nicht der Fall.
Sehr schön. Ich glaube, auf der anderen Seite, New Orleans kann jetzt auch wirklich endgültig sagen, die Saison ist gelaufen und Spencer Rattler hat zwar mit 233 Yards geworfen, aber das ist, glaube ich, nicht das, was funktioniert und ich bin gespannt, ob da noch Trades passieren, weil ich glaube, das geht jetzt auch in die heiße Phase. 20. Oktober, Anfang November ist die Trade-Deadline zu Ende. Jetzt kann, glaube ich, schon davon ausgegangen werden, dass das Thema heiß wird und New Orleans, glaube ich, ist da eher gerade aktiv als zu planen, wie sie und wo sie hin müssen in der Postseason. Das nächste Spiel, ähnliches Team, zwei Mannschaften, die so richtig nicht wissen, wo sie standen. Cleveland Browns gewinnen 31-6 gegen die Miami Dolphins und das war aus meiner Sicht ein Offenbarungseid für Miami, ein Offenbarungseid für Mike McDaniel, der doch eigentlich jetzt nicht mehr zu halten ist. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass der über die Saison, vielleicht lässt man ihn so lange noch da in Amt und Würden, aber das Ding ist doch gelaufen, oder Martin?
Ja, glaube ich auch. Also das ist jetzt ja kein Geheimnis. Ich bin dieses Jahr, die Dolphins fand ich von Anfang an überbewertet. Und ich denke, jetzt ist es durch und jetzt wünscht er natürlich dem Coach McDaniels, dass er die Saison zu Ende spielen kann und noch irgendwas aufbauen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch irgendwas retten können. Da geht es jetzt darum, dass du die ganzen Profis zusammenhältst, dass du eine Mannschaft bleibst, dass du das Ding mit Anstand zu Ende kriegst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwie was zu holen ist. Du kannst jetzt versuchen, das ein oder andere Spiel noch zu gewinnen, dass du die Bilanz einfach auffrischt. Also ich habe kein Argument, es gibt für mich kein Argument zu sagen, ja, die kriegen noch eine positive Bilanz. Selbst wenn es rechnerisch möglich ist, aber ich sehe sie nicht.
Seht ihr denn da jetzt, also wenn man sagt, Miami Dolphins, was sollen die jetzt machen? Als GM fängst du doch an, jetzt zu gucken, welches Tafelsilber ist kurzfristig wertvoll und was kannst du ausgeben? So ein Bradley Chubb als Defensive End oder einen Jalen Phillips als Linebacker, der sozusagen gerade den Pass Rush unterstützen kann. Und auf der anderen Seite auch ein Devon A-Chain müsste doch eigentlich in Frage gestellt werden. Mit Ollie Gordon haben sie schon den Nachfolger gefühlt sich geholt. Ich meine, Tyreek Hill war ja so ein bisschen auf dem Trade-Block, der ist weg. Passiert jetzt der große Ausverkauf? Oder was glaubst du, erwartest du Schuhan in Miami?
Das weiß ich nicht, ob da der große Ausverkauf passiert. Macht Sinn. Also da bin ich ganz bei dir. Sie haben jetzt erstmal ein Coaches-Problem. Und wenn du den armen Kerl dir anschaust, wie er da eingepackt an der Seitlinie stand, der hat sich am liebsten vergraben. Ja, der wollte in irgendeinem Loch.
Auch in der Pressekonferenz. Also ja, das war ja ganz unangenehm, dass er rumgestottert hat und sagte, ja, wir müssen die Fehler finden und wer hier nicht mitzieht, ist das Problem. Ja, dabei ist er ja gleichzeitig er ja auch mit das Problem. Also das muss man ja auch festhalten.
Genau, und ich glaube, das ist das größte Problem. Auch der Offensive Guru, als der da dargestellt wurde, jetzt 12 von 23 Tour Tagovailoa mit 100 Yards Passing, das funktioniert so nicht. Das ist eben nicht akzeptabel. Und er ist eben auch damit dann natürlich assoziiert. Und das ist jetzt bricht dieses Kartenhaus zusammen. Und ich glaube, dass was mich ein bisschen bedenklich macht, ich habe einen Artikel gelesen in der Zeitung, in online, dass das Ownership der Dolphins nicht jetzt vorhat, ihn kurzfristig zu feuern. Man geht jetzt einfach mit. Man macht das jetzt, man weiß um die Problematik und man will jetzt gar nicht so sehr seinen Namen jetzt auf die Abschussliste stellen. Das kommt jetzt vom Management. Also ich verstehe jetzt nicht, wie die klicken und was da noch passieren muss, wo die Änderung herkommen soll. Das ist schwierig als Außenstehender, selber Trainer, glaube ich, dass er das Team verloren hat und dass da wirklich auch nichts mehr passieren wird. Also das Pferd ist jetzt tot. Das war eben auch zu sehen an den Interceptions. Da war eine Ideenlosigkeit. Da waren die eine Interception, diese Quick-Out-Route, die undercutted wurde vom Corner to the house.
Ist das aus der Endzone heraus? Also wo er sozusagen aus der Endzone irgendwie
zweimal
Gefahr
zweimal
einer Safety haben, und ja, dann sozusagen an der 5-Yard-Linie intercepted worden ist, was auch bitter ist. Also.
Ja, also eine bittere, bittere Aktion. Und das war so ein Rinky-Dinky-Football, wo du dann in der NFL eben hast du echte Haifische, die da sitzen auf Corner und auf Safety. Und der sitzt auf dieser Route und du bringst die wieder. Und für mich war das so ein richtiges Haha, in die Hände klatschen. Ich bin ja ein Defense-Coach, super gelesen, aber tief innerlich wusste ich, dass das nicht besonders schwer war. Das war leicht zu lesen, leicht zu jumpen. Und da fehlen mir eigentlich so die Worte, weil da gab es keine Antwort drauf. Die hat er auch nicht.
Auf der anderen Seite hast du Cleveland, die Browns, die eigentlich immer ihr Quarterback-Thema noch nicht gelöst haben. Dylan Gabriel ist jetzt auch nicht, sieht nicht aus wie die Antwort. 13 von 18, 116 Yards, hat aber keine Interception gemacht, hat keinen Fehler gemacht. Ein Quarterback-Rating von 23,5, das ist nicht so doll. Nee. Aber du hast mit Quinton Judkins eben einen Running Back, der wirklich erfolgreich ist. 3 Touchdowns und der profitiert eben dann sehr von der Defensive, oder Schuhan? Also das ist am Ende, also du als Defensivcoach sagst, hey, da hat ein Running Back eben schon von der starken Defensive, den Interceptions, den Fumbles, die recovered worden sind, 2 Stück, ist dann schon das, was da funktioniert hat, oder?
Na gut, das geht ja Hand in Hand. Du hast natürlich, du raubst Possessions. Wenn du Possessions raubst, ist immer eine Chance für dich, mehr Punkte zu machen. Na klar, macht das einen Riesenunterschied. Und wenn du jetzt siehst, dass da, gut, eines zu the house, Pick 6, aber du hast dann eben Turnovers, 2 oder 3 Turnover.
6, das sind 6 Fumbles, von denen du 5 auch wieder recovered hast, aber sozusagen eine rübergegangen ist.
Genau.
Aber das kostet ja immer. Also es ist ja immer Yards, die da verloren gehen, oder?
Immer Yards, die dir verloren gehen und es kreiert eben auch eine gewisse Unsicherheit. Du darfst auch nicht vergessen, dass du eben natürlich, das ist ja auch, da ist ja, stimmt da was im Handwerk nicht. Da stimmt ja was in, warum auch immer, ich müsste mir das genau anschauen, woran lag denn das jetzt, diese Fehler? Aber das sind immer Possessions, die du verlierst oder gewinnst. Das ist ein ganz wichtiger Faktor im Football. Also wenn ich Martin den Ball besorgen kann als Defense-Coach 2-3 Mal im Spiel extra, naja Gott, da macht er Halleluja, sagt
er. Gibt er hinterher das Bier aus, oder?
Genau, ja, genau. Das ist ja das, ne? Deswegen, diese hidden Changes und Sachen wie Turnover-Margin, Time of Possession, die ja dann in die Höhe schnellt, das sind alles Dinge, die tierisch wichtig sind im Football. Und sich in einem Fan vielleicht nicht eröffnen, beim Coaching spielt das eine Riesenrolle.
Definitiv. Lass uns gerne weitergehen. Einmal, Martin, zu dem Spiel, was dir am meisten Spaß gemacht hat. Die Patriots gewinnen klar und deutlich gegen die Titans 31-13. War trotzdem ein sensationeller Pass von Cam Ward dabei.
Ja.
Quer einmal rüber, aber ansonsten war relativ wenig zu sehen. Und die Patriots haben das wirklich von vorne bis hinten dominiert. Also die Titans haben 13 Punkte in den ersten zwei Quarter gemacht, danach dann nichts mehr. Was ist der Grund jetzt und wie groß seht ihr die Wahrscheinlichkeit an, dass diese Patriots vielleicht sogar die Division gewinnen? Also das ist ja, die führen sie gerade an. Das ist ja wirklich möglich. Die Bills sehen aktuell ja nicht so sattelfest aus, wie man sich das am Anfang der Saison gedacht hat.
Also so weit will ich gerne noch gar nicht denken, aber es ist so, also das ist so mein Eindruck. Ich bin ja nicht dabei. Also ich bin ja in den Trainingseinheiten dabei und bin auch nicht dort in Foxborough dabei, sondern der Eindruck war eigentlich, dass hier der richtige Move mit dem Trainer gemacht wurde, dass eben Mike Vrabel der Mann ist, der da reinpasst in diese Franchise. So ein Typ, der ja schon halt jünger, aber schon auch so ein bisschen Belichick-Typ ist, der mit den Spielern kann. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, von seinem Verhalten her auch eine klare rote Linie hat. Und jeder weiß, wo sein Platz ist, jeder weiß, wo er hingehört. Und das ist wichtig in so einem Team, das dann ja funktionieren muss wie Zahnräder ineinander. Wir reden ja von 60, 70 Spielern, die da klicken müssen. Und wenn du die Development-Squads dazu nimmst, dann hast du da wahrscheinlich 80, 90 rumlaufen, die alle funktionieren müssen. Und ich glaube, das hat den Patriots eben lange gefehlt oder ein paar Jahre jetzt gefehlt. Und sie haben die richtigen Leute zusammengefunden. Also Divisional-Sieger will ich jetzt mal noch gar nicht davon reden. Aber sie haben, glaube ich, ihren Weg gefunden. Und es freut mich, dass sie da jetzt wieder auf dem positiven Pfad sind. Und diese Welle, auf der sie jetzt natürlich spielen, die kann natürlich dazu führen, dass man auch Gegner wie die Bills mal schlägt. Wenn die ein bisschen strugglen, wenn die ein bisschen unsicher werden. Und natürlich stärkt ja jeder Sieg das Selbstbewusstsein der ganzen Mannschaft. Du gehst viel selbstbewusster damit um, vor allem nach den Jahren, die sie hatten. Und das, denke ich schon, ist ein wichtiger Faktor. Und da sehe ich sie auch sehr positiv.
Also ich finde das ganz krass, Schuhe, wenn man sich die Patriots mal anguckt, was die für ein Schedule haben. Der war jetzt ja, also jetzt schon einfach, die hätten auch die Raiders schlagen können am ersten Spieltag, da war ich im Stadion, das war durchaus möglich. Ja. Genau, müssen vielleicht sogar. Jetzt kommen die Browns, die Falcons, die Buccaneers. Das sind schon drei Teams, die alle Football spielen können. Und das sage ich ganz bewusst, weil danach kommen die Jets, die Bengals, die Giants, dann kommen einmal die Bills, danach die Ravens, die Jets, die Dolphins. Ich glaube, das ist der einfachste Schedule der ganzen Liga. Also ich glaube, es gibt kein anderes Team, was einen so einfachen Schedule hat. Da sind ganz viel Fallobst-Teams, die auch irgendwann wissen, die Saison ist durch und wir wollen lieber weiter unten als weiter oben in der Tabelle stehen, um vielleicht einen guten Draftpick zu kriegen. Das ist doch schon eine Chance, wenn man überlegt, die Bills, das wird ein wichtiges Spiel, aber die sind eben auch, die Bills haben deutlich stärkere Gegner gegen sich, dann mal denen ein Stippchen zu schlagen, oder? Das motiviert doch schon.
Also,
Martin, du musst antworten.
Ja, ich sehe es jetzt. Ja, also, aber Fallops ist mir echt zu viel. Ne? Also auch die Miami Dolphins musst du schlagen. Und wenn die jetzt hergehen und sagen, pass auf, wir stellen uns neu auf, wir haken diese Saison ab und arbeiten im Fundament an unserem Neuaufbau, dann kann es auch passieren, dass du dann da mal ein Spiel verlierst. Ne? Wenn du da ein bisschen übermütig hingehst, nicht aufpasst, es nicht ernst nimmst, ruckzuck geht das Ding nach hinten los. Und dann stehst du da und dir fehlt dann ein Sieg, um die Division zu gewinnen. Ja, vermeintlich sieht der Schedule einfach aus, aber du musst in der NFL jedes Team schlagen. Und Teams, die mit dem Rücken an der Wand stehen, die wehren sich, die spielen und die müssen ja für die Fans auch was tun. Stell dir vor, du gewinnst dann als Miami Dolphins dieses Spiel gegen die Patriots. Dann sind die Fans wieder da. Du brauchst volle Stadien, du musst attraktiv sein. Also ist trotzdem schwierig.
Fallops ist auch ein bisschen schwärzer gemalt, als es ist, aber es hilft natürlich, so ein bisschen klar zu machen, dass das wirklich kein, also das ist am Ende denn wirklich ein Schedule, der in Ordnung ist. Die Bills hatten bisher auch keinen so ganz schweren und stehen jetzt bei 4-2, aber die haben eben auch noch die Eagles, die Chiefs und Co. gegen sich in dieser Saison. Also die werden auch noch ihre 2-3 Spiele aus meiner Sicht verlieren. Ja. Und dann sieht man eben schon eine Chance, einen Schimmer bei den Patriots dann noch ein Stück weiterzukommen. Lass uns gerne weitergehen und einmal in Richtung Kansas City wechseln. 31-0, der erste Shutout der Andy Reid-Karriere. Der hat in seinem ganzen Karriere weder bei den Eagles noch bei den Chiefs jemals als Headcoach ein Team zu Null geschlagen. Der ist ja auch normalerweise so, dass er irgendwann schon Gas rausnimmt, relativ früh seine Starter schont und eben guckt, dass es hingeht. Dem tat Pete Carroll nach dem Spiel wirklich leid. Also der kam wirklich hin und sagte, armer Junge, das wollen wir gar nicht. Obwohl das der Rival ist, obwohl das die Raiders sind und in Kansas City jeder weiß, dass die Woche auf jeden Fall gewonnen werden muss. Wie kann das passieren? Also ich glaube, es geht ja gar nicht darum, dass die Chiefs gut waren. Es geht eher darum, dass die Raiders ohne Brock Bowers, ohne ihren Wide Receiver Nummer 1, dann wirklich grauenhaft schlecht aussahen.
Ja, also die Chiefs finden sich ja gerade wieder und die spielen einen hervorragenden Football gerade. Die spielen sehr frei, offen auf. Die haben eine bärenstarke Verteidigung, die da mitspielen. Ich sehe da wirklich auch eine Top-Mannschaft und die Raiders sind ja auch jetzt genau dieses Team. Ich ziehe da mal einen Vergleich zu den Patriots, die sich jetzt gerade suchen müssen oder finden müssen. Und das dauert natürlich. Mit Pete Carroll hat man einen sehr erfahrenen Trainer, aber sie haben vielleicht jetzt nicht das Fundament, das die Patriots jetzt haben mit Mike Vrabel. Und Pete Carroll stand ja auch mehr schon auch ein bisschen in der Kritik, dass er zu alt ist und ob er sich das nochmal antun will. Und das überträgt sich auf die Mannschaft und dann dauert so ein Wiederaufbau länger, als das jetzt vielleicht bei den Patriots ist. Und ich glaube, da passieren halt solche Dinge. Das ist ja auch den Patriots passiert in den letzten Jahren, dass du da einfach mal überhaupt nicht mehr weißt, was du tun kannst, was du tun musst. Und ich würde es jetzt auch gar nicht als so schlimm ansehen und jeder weiß, der Andy Reid ist ein ganz sympathischer Mensch, der hat sehr viel in seinem Leben schon erlebt und durchgemacht und ich glaube, der will niemandem irgendwas Böses und ich denke, dass da mehr die Raiders schlecht waren, als dass die Chiefs wirklich Gas gegeben haben. Die haben ein durchschnittliches Spiel gemacht und die Raiders konnten sich einfach an dem Tag nicht wehren.
Schuan, die Raiders haben 95 Total Yards, sie haben 3 First Downs hingekriegt, 1 davon mit Penalty, also 2 Passing Downs, kein Running Down geschafft. Sie haben insgesamt nur 17 Minuten 52 den Ball gehabt. Sie haben nämlich insgesamt 30 Plays nur gehabt. Die Chiefs hatten 30 First Downs. Wenn man das mal sieht, das ist schon deklassiert, oder? Wie siehst du das Spiel wahrgenommen?
Absolute deklassiert worden und ich bin großer Pete Carroll-Fan, aber mir hat es körperlich wehgetan, das anzuschauen. Ich habe es dann auch nicht mehr weitergeschaut. Ist schade, weil die Rivalität ist da. Du hast natürlich schon, ja, Raiders gegen Chiefs ist immer eigentlich was Besonderes gewesen. Und jetzt hast du natürlich
also ich da mal so erzählt, ich habe ja von jedem Team ein Trikot und als Chiefs-Fan habe ich natürlich auch ein Raiders-Trikot. Aber ratet mal, welches?
Keine Ahnung. Wen denn?
Antonio Brown, 84.
Ist ja kein richtiger Raider. Der war ja, der
war ja nur verfügbar. und er hat sich zumindest mal den Fuß unterkühlt.
Ja, also von daher, der war auf Durchreise. Der war auf Durchreise. Ja, das war jetzt kein echter Raider. Und nochmal, das war ein schrecklich anzusehendes Spiel. Die Raiders wirkten extrem überfordert gegen eine sehr gut aufspielende Chiefs-Mannschaft. Ich fand, die haben in allen Aspekten dominiert. Und es war dann am Ende auch schon nicht mehr lustig. Also das war dann in einem Bereich, wo es dann zur Deklassierung kam, wo es dann eben auch zu, man sich fragt, was da in Las Vegas passiert. Und das tut mir natürlich weh, weil Pete Carroll ist jemand, der hat ja das Coaching nicht verlernt. Aber wenn selbst der nicht viel, er hat ja wirklich probiert, alles richtig zu machen. Geno Smith ist ein Ausfall, ist jemand, der überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ich weiß aber, wie Carroll funktioniert. Er hat eben überlegt, ja, wen nehme ich mit? Wer hat mir denn bei den Seahawks? Und da hat er ja der Geno Smith noch gut gespielt. Und du kannst ihm ja keine Vorwürfe machen, dem Headcoach. Der hat wirklich probiert, das zu transferieren rüber nach Las Vegas.
Aber das liegt aber auch an der Situation. Also der hatte jetzt in Seattle auch keine sensationelle O-Line, aber eine deutlich bessere als jetzt bei den Raiders. Der hat ja überhaupt keine Zeit. Und er hat ja jetzt, also ich finde es ihm schwer, sogar Geno Smith da irgendwelche, also wo wirft er den Ball hin? Also es ist Jakobi Meyers, der Wide Receiver Nummer 1 ist nicht da. Brock Bowers ist nicht da. Ansonsten hat er ja auch keine wirklich guten Passempfänger. Trey Tucker ist der Einzige, der sozusagen irgendwie nicht Rookie ist. Dann hinter hast du dann noch den Thornton und du hast den Batch, haben sie gestern gesagt. Beck hätte ich gesagt. Ja. Jake Beck. Das sind alles Talente, aber es ist ja kein gestandener Typ, der in einem 142,4 Dezibel lauten Arrowhead Stadium dann ganz entspannt weiß, was er machen soll und nicht beeindruckt ist. Also am Ende ist das ja, dieses Team ist einfach nicht sauber aufgestellt. Und wenn sich dann noch Max Crosby verletzt, dann hast du ja keine Chance. Also,
ja, und auch schon gar nicht mit dem Receiving Core gegen die Chiefs Defense. Das ist ja auch schon mal, ist ja nun jetzt auch nicht jemand die dahergelaufene Gruppe. Nein, es war in allen Belangen echt frustrierend. Als Raiders-Fan ist man da höchst frustriert. Und das Schlimme ist, dass du natürlich nach so einem Spiel, wie soll das denn besser werden? Also du hast ja manchmal, du hast mal ein schlechtes Spiel. Ja, das kann passieren. Aber wenn du jetzt, wie du gerade aufgezählt hast, ja auch gar kein Potenzial hast, dann ist das natürlich schon echt ein Problem. Und die Saison ist noch lang. Und mir wird Angst und Bange. Und das Schlimme ist eben, dass sich das in die durchschnittliche Leistung der letzten Jahre, also dass sie sich da einfach einreihen, die Raiders der Saison 25/26. Und das ist eben einfach frustrierend, dass das eben nicht einen Aha-Effekt gab durch die Ankunft des neuen Regimes. Und über die O-Line-Problematik der Raiders, Daniel, erinnere dich, da haben wir ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen.
Total.
Dass das eben der Carroll Junior, das da schmeißt, dass da Dinge, Leute auf nicht angestammte Positionen gesetzt werden.
Fühlt sich an wie der Belichick Junior übrigens früher.
Ja, ja, und du fragst dich dann, warum der rechte Guard jetzt Center spielt und der Center jetzt linker Guard und du kannst es dir nicht erklären, aber es sind Dinge, die würden befremdend sein in Europa, in der GFL oder in der ERF.
Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, es gibt ja immer so diese Bundesliga-Trainer oder die Sofa-Trainer, die dann Fußballmanager spielen und glauben, sie könnten jetzt einen Fußballverein trainieren. Und genauso ist es, also manchmal fühlt sich das so in diesen Verwandten überall auch so ein. Wir sagen bei Reed auch, dessen Kinder, die auch sehr tragische Enden haben, der eine Autounfall, der Drogentod und so weiter, aber die auch immer reingesetzt worden sind, so aus Loyalität oder Nähe irgendwie. Und ich finde es bei Bill Belichick auch immer komisch und was bei Pete Carroll der Fall ist auch, das ist ja mal so ein Zeichen von, ist das dann die richtige Qualität oder ist das eher eine familiäre Nähe, die dich da reinbringt? Aber nun gut, ich glaube, bei den Raiders muss viel passieren und auch da kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt nochmal ein bisschen Spieler verschifft werden gegen dann Draftpicks, um was Neues reinzuholen. Das nächste Spiel ist für mich eins, vielleicht sogar das spannendste Spiel eigentlich der Woche gewesen und ich bin so ein bisschen bei dem einen Team hängen geblieben. Und zwar gewinnen die Philadelphia Eagles auswärts gegen die Minnesota Vikings 28-22. Da war noch lange offen, da war lange beide Richtungen was möglich. Ich glaube, Jalen Hurts hat das beste Spiel dieser Saison gemacht. Also das war offensiv besser als in den letzten Wochen. Aber auf der anderen Seite, als Vikings-Fan würde ich mir doch fragen, wieso haben wir eigentlich Sam Darnold abgegeben?
Gute Frage. Hat man sich ja sowieso gestellt.
Gute Frage.
Ja, das war
ja, Carson Wentz, also sie hatten ja sogar noch die Möglichkeit, den Brett Favre-Move zu machen und sich Aaron Rodgers zu holen, der gerne zu den Vikings wollte. Also jetzt nach ein paar Wochen muss man sagen, sowohl Aaron Rodgers als auch Sam Darnold hätte ich lieber gesehen als einen Carson Wentz.
Ja, besonders Sam Darnold mit der Saison, die er da abgeliefert hat. Ja, das war ja gut, war ja knackig. Ja, war ja ein Lichtblick am Ende des Tunnels.
Aber wir haben im ersten Spiel oder zweiten Spiel im ersten Spiel von Carson Wentz, da haben wir uns anders entschieden gehabt. Der macht ein gutes Spiel, hat ein gutes Spiel gemacht.
Ne? Gegen die Bengals-Defense damals. Ja, genau. Also 48-10.
Der Einzige, der das gesagt hat, warst du. Ich hab noch gebitcht, dass ich das nicht noch ändern konnte, als ich gehört habe, dass Carson Wentz der Quarterback ist. Ja. Erinnerst du dich?
Ja, erinnere ich mich. Aber wir haben uns beide getäuscht, ne?
Es ging in die falsche Richtung, einfach ein Spiel sensationell gut aus. Und ich war ja auch so ein bisschen überrascht, weil er eben, also jeder noch erzählt, dass Carson Wentz ja in Vikings Unterwäsche früher in der Jugend im Bett gelegen hatte, Bettwäsche hatte und Poster an der Wand. Und ich war das Gefühl hatte, bei den Chiefs fand ich ihn nämlich auch überraschend schwach, weil er da irgendwie auch überhaupt nicht geleistet hat, nach einem Jahr wieder weitergeschoben worden ist. Das ist mir Gardner Minshew gerade viel lieber. Aber also die Vikings, als Vikings-Fan muss ich mich echt gerade verarscht fühlen. Also die stehen ja mit 3-3, aber sind Vierter in der NFC North, wo alle sozusagen einen positiven Rekord haben, außer sie. Das ist schon unfassbar bitter. Also Schuhan, glaubst du daran, dass die Vikings nochmal nach oben kommen? Oder also ich finde ja, JJ McCarthy ist jetzt auch keine Offenbarung, als er fit war.
Naja, du hast, nee, also Carson Wentz kann eben auch nicht die Antwort sein. Und wenn du jetzt 42 Attempts brauchst, um über 300 Yards zu erwerfen, ich glaube, davon hat er 26 am Mann gebracht. Also 26 Catches brauchst, um über, das hat, Hurts hat das mit 19 gemacht, oder weiß ich, wie viele Completions er hatte. Nein, du hast eben Probleme. Carson Wentz wäre immer noch irgendwo und würde Super Bowl Teams in den Super Bowl führen, wie damals in Philadelphia. Das ist eben einfach, da ist ja irgendwas schräg bei ihm. Ja, und da kann er noch so viel Bettwäsche tragen von den Vikings, wie er will. Am Ende des Tages ist diese Leistung eben ungenügend. Und du hast da, was auch immer die Begründung war für Darnold, dass man ihn gehen lässt. Ich finde zum Beispiel den Coaching-Staff gut, den Head-Coach gut in Minnesota. Da sind viele Puzzleteile in place. Aber man hat irgendwie ein Problem. Und ich glaube, da funkt irgendjemand von weiter oben dazwischen. Das hat gar nicht so viel mit dem Coaching-Staff zu tun. Ich habe das Gefühl, dass da in irgendeiner Form bestimmte Entscheidungen bei den Vikings getroffen werden, die die ich mir nicht vorstellen kann, dass der Head Coach da involviert ist. Den schätze ich einfach viel zu intelligent ein. Und der ist ja selber Quarterback, der kennt sich selber aus im Angriffsspiel, der ist ein Koryphäe im Angriff. Und dann gibst du den ab und denkst, deine Antwort ist Wentz? Nee, nach dem letzten Wochenende glaube ich nicht, dass man sehr viel erwarten kann. Ich meine, ich mag die Vikings Defense, ich mag auch das Personal teilweise, aber es ist einfach für mich, irgendwie ist da der Wurm drin und ich sehe auch nicht, dass sie daran wirklich arbeiten und echt gute Ideen haben, ja, McCarthy.
Die sind ja auch nicht schlecht, ne? Also ich finde die Vikings grundsätzlich gut, ne? Die brauchen nur einen Spielmacher, der das Ding machen kann. Die Defense ist gut, finde ich. Und die brauchen halt jetzt einen Spielmacher, der es hinkriegt. Aber Carson Wentz ist es offensichtlich nicht. Ne?
Ist ja auch nur Ersatz.
Joe Flacco ist nicht mehr verfügbar.
Ja, das ist genau dieses, was ich auch bei Flacco sage. Das ist jetzt, der glänzt jetzt mal die ersten paar Spiele, bis die Verteidigungen das sich darauf eingestellt haben, wie die matchen in der Offense. Und dann wird auch der wieder entzaubert, denke ich.
Ja, JJ McCarthy war ja so ich glaube, da war ja, wenn die Verletzung nicht da wäre, dann, ich glaube, das sollte er ja sein. Ja. Also, oder? Ja. Also bin ich da falsch? So, das
ja,
heißt,
der war klare Nummer eins.
Klare Nummer eins für mich, ja. Genau. Und das ist natürlich schon, und der ist gut. Aber jetzt das alles in die Hände, also Carson Wentz, da hat ja diese Ersatzrolle.
Aber Schuhan, die hatten auch Daniel Jones letztes Jahr im Roster und hätten ihn halten können. Also am Ende, wenn man sich das mal so anguckt, Daniel Jones spielt eine Saison seines Lebens, Sam Darnold sieht richtig gut aus bei den Seahawks und auf der anderen Seite hättest du Aaron Rodgers gehabt und kannst erzählen, was du willst über Rodgers, aber der sieht nicht so schlecht aus gegen die Steelers, der ist definitiv nicht das Problem, was sie haben und du hast einen Carson Wentz da sitzt und JJ McCarthy, der verletzt ist, der war jetzt ja schon Emergency Quarterback bei denen, das heißt also, er wäre im Worst Case irgendwie einsatzfähig. Die haben jetzt noch schon angekündigt, nächste Woche wird wahrscheinlich wieder Carson Wentz spielen, weil McCarthy eben noch nicht hundertprozentig fit ist und sie wollen ihn völlig fit haben. Für mich schenken die so ein bisschen die Saison damit weg. Das ist so mein Gefühl, dass es eigentlich sozusagen geht, JJ McCarthy aufbauen und das ist die Zukunft und den glauben wir. Aber mit Carson Wentz gewinnen wir keine Spiele.
Ja, da musst du halt die ganze Mannschaft halten können auf Dauer. Ne? Also das musst du kommunizieren können, dass du sagst, hey, wir warten jetzt nochmal ein Jahr, da sind ja Spieler dabei, die sind hungrig, die wollen gewinnen, die wollen nicht verlieren. Und wenn die dann sehen, hey, aber wenn dem nochmal was passiert, dann treffen die falschen Entscheidungen, dann hören die sich auch andere Angebote an. Also klar ist es so, das musst du so machen, aber ob das die cleverste Idee ist,
ja, mich wundert auch immer so, wie du, was du vorhin sagtest, Daniel Jones abgegeben. Ja. Jetzt ist der woanders und rockt. Die Giants haben ja damals auch irgendwas in Daniel Jones gesehen. Also mein Problem ist immer, dass ich nicht auf dem Trainingsplatz stand. Ich kann nicht sehen, was die Beweggründe waren. Ja, vielleicht ist das gibt ja Spieler, die sind grottenschlecht im Training, aber sind Baller, die sind Gamer, die können im Game abliefern. Ich bin mir einfach nicht, ich kann mir genau wie du nicht vorstellen, wieso man Carson Wentz oder so als echte Alternative jetzt sieht oder gar keine Wahl hat dafür und sich in so eine Situation bringt, wenn man im Kader einen Daniel Jones gehabt hat, der ja sehr wohl Quarterback spielen kann, das war ja auch bekannt, der hat Limitierungen, aber was sind die Limitierungen? Ich kenne die nicht, weil ich nicht beim Training bin. Deswegen ist für mich das so schwer nachzuvollziehen, diese Entscheidungsfindung. Ist es finanziell? Hat es mit Geldern zu tun? Dürfte in dem Business auf dem Level jetzt nicht mehr ein Problem sein. Keine Ahnung, Daniel Jones war wohl teurer. Natürlich ist der teurer als ein Wentz. Aber will man gewinnen oder will man nicht gewinnen? Das ist immer so die Frage. Ja, und ja, der Kader gibt es her. Und da sind natürlich hungrige Leute, wie Martin schon sagt. Natürlich, die sind ja auch wenn die einen Anführer haben, sind die eine richtig gute Mannschaft. Die haben, wie viel, 14 Siege hatten die vor nicht langer Zeit? Also wir müssen hier nicht darüber reden, dass die Vikings Potenzial haben. Aber sie killen es gerade komplett. Und ich weiß nicht, was die Beweggründe sind. Der Markt ist natürlich gesättigt, aber da bemühe dich.
Ja, aber dann nimmst du ja nicht einen Carson Wentz, ne? Also genau, es gibt auf dem Markt auch noch, wenn du sagst, ich habe eine Mannschaft zusammengebaut, die ist hungrig, dann ist es schwierig mit dem Carson Wentz. Dann suchst du dir vielleicht auch einen hungrigen Spieler, ne? Aber klar, ist immer ein Risiko. Ist immer ein Risiko.
Weißt du,
lass uns gerne nochmal über den Gegner sprechen. Die Eagles, wir hatten das vorne schon so ein bisschen, wie gut sind die eigentlich? Stehen jetzt bei 5-2, haben 28-22 gewonnen. Jalen Hurts sah gut aus, 19 von 23 Bälle angebracht, 3 Touchdowns geworfen. Saquon Barkley, 18 Carries, 44 Yards, das ist nicht so doll. Er hatte sich auch ein bisschen verletzt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht schlimmer. Wer ausgerastet ist, ist Devonta Smith mit 9 Receptions, 183 Yards, 1 Touchdown. Wer aber immer noch ein bisschen merkwürdig aussieht, AJ Brown. Was glaubst du schon, ist da los?
Ja, gute Frage. Trotzdem 121 Yards bei 4 Catches. Ich erinnere mich an einen crucial, glaube ich, Third Down und Forever. Und sie connecten da und da war Hurts auch bärenstark. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, am Ende des Tages ist er produktiv. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Smith explodiert ist, dass Smith uncoverbar war und dass der, sie haben eben die Money Downs gemacht, das muss man eben Hurts lassen, ja, da waren eben nicht unendlich viele Completions, aber er hat eben weit über 300 Yards erworfen, das heißt, der Average ist gigantisch und das sind eben zwei Big-Time-Player da draußen mit Brown und mit Smith und die beiden haben natürlich gewütet, die haben ja zusammen 300 Yards Catching gehabt fast und mir ist im Kopf stecken geblieben, dass die Garant waren, auch für den Sieg, waren eben auch, dass sie diese Third Downs und Fourth Downs converted haben. Und das waren teilweise unglaubliche Plays, die sie da geleistet haben. Und
Third Down ist gar nicht so gut, 3 von 10 bei den Eagles. Da waren die Vikings fast schon besser mit 7 von 15, aber Fourth Down eben 2 von 3. Also das, glaube ich, ganz entscheidend, 2 Fourth Downs dann hingekriegt. Und das Lustige ist eigentlich, die Eagles haben 28 Punkte gemacht und sie waren einmal in der Red Zone und haben keinen Touchdown gemacht, während die Vikings 6 Mal in der Red Zone waren und nur 1 gemacht haben. Also auch da sieht man wieder, wie merkwürdig Football manchmal ist. Du bist 6 Mal irgendwie kurz vor der Endzone und machst nur 1 Touchdown. Und auf der anderen Seite die Eagles, die haben das immer mit langen Bällen überworfen. Also teilweise auch dieser AJ Brown-Touchdown, einer von den beiden, wo er so fast, er ist ja gegangen neben seinem Receiver und merkte, oh, es läuft weiter und rannte dann los und fing den Ball.
Und lief sich frei.
Also das war ganz, ganz merkwürdige Chemie, aber irgendwie auch, also AJ Brown wirkt irgendwie, ich finde, der wirkt nicht hundertprozentig da. Der war jetzt also effektiv punktemäßig, aber der ist ja nicht mehr der AJ Brown, der im letzten und vorletzten Jahr, wo ich sage, also einer der Top-Receiver in der Liga. Und ich verstehe nicht so richtig, was da los ist. Also Martin, ich weiß nicht, wie das so ist, ob das ein mentales Ding ist oder ob da irgendwie andere Sachen im Hintergrund sind, ob da eine Verletzung, also ganz oft erfahren wir dann nach der Saison, dass der irgendwie ein Problem, eine Verletzung hatte, die niemand gesagt hat, von der niemand wusste. Aber es ist ja schon irgendwie auffällig, dass er so leistungstechnisch so abfällt im Gegensatz zu früher.
Ja, du hast bei solchen Leuten natürlich auch immer die Schuans, die dann sagen, hey, auf den müssen wir besonders aufpassen. Der muss irgendwie, der kriegt eine bestimmte Coverage, da machen wir irgendwas Besonderes und Spezielles. Und dann ist es schwieriger und dafür öffnet sich dann aber auch natürlich für Smith wieder eine Türe, wo er dann plötzlich explodiert, dann macht er viele Catches, dann wird es wieder andersrum sein. Also ich sehe das auch gar nicht so. Wobei auch ich nicht im Training bin, das muss man immer dazu sagen, du musst da im Training sein, um das zu sehen. Aber ich finde AJ Brown nach wie vor ein Top-Receiver. Du weißt genau, was du von ihm bekommst. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist wichtig für den Hurts, dass er weiß, was er von ihm bekommt und wann er ihn anwerfen kann. Und 2 von 3 Fourth Downs, du musst erstmal, ich sage jetzt mal ganz salopp, den Mut haben, die 4. Versuche alle zu gehen und dann 2 davon zu converten, ist schon eine tolle Leistung von den Eagles. Da ist schon viel dabei, da ist viel passiert, würde ich sagen. Da ist viel gemacht, ne?
Ich habe noch eine Frage an dich, Schuhan, die so ein bisschen neben dem Platz geht. Jetzt ist Za'Darius Smith, der Defensive End, ist retired. Mitten in der Saison war, glaube ich, der, sag mal, zumindest Sack und Tackle for Loss stärkste Passrusher von denen. Die haben schon insgesamt ein Problem, weil sie eigentlich Nolan Smith auf der IR verletzt haben. Okoronkwo ist auf die IR gelaufen, eine Trizepsverletzung. Jetzt kommt Brandon Graham wieder. Der war lange verletzt, letztes Jahr wirklich fit geworden zum Super Bowl, hat dieses eine Spiel noch gemacht, da auch nicht schlecht ausgesehen. Aber es auch keinen großen Impact gehabt und sagt, naja, okay, dann komme ich zurück und ist wieder da. Ist das was aus deiner Sicht, das funktionieren kann? Also jemand, der im Retirement schon war und jetzt sozusagen dann irgendwie wieder da ist, der braucht doch Zeit oder ist das ein großer Effekt?
Ich glaube, das geht, das kannst du machen. Das kommt immer auf seine Konstitution an. Wenn er natürlich sich komplett runtergeschaltet hat, alle Motoren runtergezogen hat, dann wird er Probleme kriegen und wird das nicht hinkriegen. Aber ich glaube, Graham, der kann das schon. Also der wird auch bitter nötig sein. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass sie da genug. Da siehst du mal, wie wichtig die Tiefe ist, auch die eigentlich da sein sollte bei den Eagles. Aber du hast natürlich mit einer Retirement mitten in der Saison, wann hat man das schon? Also das ist natürlich schon
freaky. Ja, aber ganz absurd. Der ist ja auch erst nach dem ersten Spieltag gekommen. Also es ist irgendwie so ein ja, ich habe es mal ausprobiert, aber habe keine Lust mehr. Schon ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite habe ich dann bei Twitter nur gelesen, dass dann sich deren Center ja auch verletzt hat. Also Cam Jürgens ist glaube ich, rausgegangen wegen der Knieverletzung. Und haben die direkt gefragt, Jason Kelce, hast du nicht mal Lust zu spielen?
Kann der nochmal
zurückkommen? Und der meinte nur so, nee, ich habe zu viel zu tun. Fand ich auch ganz schön.
Ja, aber Kelce ist jetzt auch dann runter mit dem Gewicht.
Der ist, das ist ein 25 Kilo leichter.
Ja, ja. Das ist was anderes. Aber so ein Passrusher, so ein D-Liner. Der
könnte jetzt eher so ein Tight End spielen, aber nicht mehr.
Nee, das ist ja nicht athletisch genug für. Aber ich finde, so ein D-Liner, das geht schon. Das kannst du machen. Besonders, wenn der sich fit hält, wenn der in Shape ist. Das werden sie sicherlich auschecken. Und dann kannst du das sicherlich machen. Aber es ist natürlich, der darf nicht zu lange removed sein von der NFL und von dem täglichen Grind, der da läuft. Das ist schon ganz wichtig. Und systemtechnisch wird er da sicherlich keine Probleme haben, das wieder aufzuholen.
Ich kenne das System ganz gut.
Ja, genau.
Genau, lass uns gerne nochmal weitergehen durch die Spiele. New York verliert 13-6 gegen die Carolina Panthers zu Hause. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Das waren Not gegen Elend, ehrlicherweise. Und am Ende haben die Panthers relativ souverän gewonnen. Aber bitter, ich komme zum anderen Spiel, auch einem New Yorker Team, was, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das bis zur letzten Sekunde sehen müssen und ich bin schockiert. Auf der einen Seite war ich natürlich als Chiefs-Fan ein bisschen gehofft, dass die Broncos verlieren, aber die Broncos gewinnen 33-32 gegen die New York Football Giants. Und in den ersten drei Quartern, im ersten sind die Giants 7-0 in Führung gegangen. Dann haben sie im zweiten Quarter das auf 13-0 aufgebaut. Nach dem dritten Quarter, also noch 12, also eine kurz vorm Ende gefühlt, haben sie, und das finde ich irgendwie schon krass, 19-0 geführt. Sie machen selber im vierten Quarter noch 13 Punkte, damit sie auf 32 kommen. Aber die Broncos machen in einem Quarter 33 Punkte und schlagen sie. Wie kann sowas passieren, Martin? Erklär mir einfach mal als Football-Fan, der nie Coach war, ist dir sowas schon mal passiert? Eine solche krasse Führung aus der Hand gerutscht? Was läuft da schief?
Nee, umgekehrt ist es mir eigentlich passiert. Ich kann mich an Spiele erinnern, die ich zur Halbzeit mit 3 Touchdowns hinten lag und dann hast du noch gewonnen. Das sind manchmal Dinge, die du auch gar nicht selber beeinflussen kannst. Also ich erinnere mich da selbst an ein Spiel, eben wie schon gesagt, 3 Touchdowns hinten zur Halbzeit, dann denkst du, Mann, natürlich motivierst du die Spieler, aber innerlich glaubst du dann auch, scheiße, was ist denn da gelaufen, wenn die noch einen draufsetzen, dann ist es rum. Und dann passierte...
Es war eine Siegwahrscheinlichkeit von ESPN von 99%, und zwar 5 Minuten 21 im vierten Viertel, Timeout der Giants bei 26-8. Die haben 5 Minuten 21 Sekunden vor Ende mit 26-8 geführt. Also da musst du doch Church Mode einschalten und den Ball laufen und das Zeit runterkriegen. Das kann doch eigentlich nicht gehen.
Wenn es aber nicht geht, also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber manchmal, klar, jeder, ne, Clockmanagement und du läufst den Ball, aber wenn du 3 und raus gehst, weil es nicht geht, weil du einfach nicht, weil du, da ist eine Mauer und die sind hochmotiviert und die stoppen dich und du musst den Ball wieder abgeben, dann hast du solche Dinge, ne? Und dann passiert ein Fehler, da passiert irgendein Schnitzer in der Verteidigung, einer passt auf und dann kippt das Momentum. Und also ich weiß nicht, wie es im Schuh angeht, aber ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du 2 Minuten vor Ende des Spiels 2 Touchdowns noch hinten bist und du hast noch alle 3 Timeouts, da bin ich noch nicht nervös. Also da ist noch alles okay. Da ist noch alles drin. Das kannst du managen. Also deswegen finde ich es jetzt so ungewöhnlich, aber natürlich 33 Punkte in einem Quarter, ja, da hat irgendwo einer was falsch gemacht. Da ist irgendwie in der Verteidigung ist da ein Fehler gewesen. Aber ein geniales Footballspiel. Du siehst eben an solchen Spielen, es sind Menschen. Da passieren Fehler, da rutscht was weg, da ist was anders, da ist Momentum, da kommt ganz viel Psyche mit dazu. Das ist ja traumhaft. Das ist ja traumhaft, wenn du sowas hast. Als Fan sitzt du da und raufst dir die Haare, aber ich finde es als Zuschauer und als Trainer, ich finde sowas genial. Das sind die Spiele, die du willst. Also wenn du gewinnst dann am Ende, ne? Klar. Auf Broncos-Seite. Natürlich.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass das gibt ja im Moment Diskussionen auch über das Time-Management von Dable und den Giants Play-Selection im letzten Drive, wo man natürlich hätte wohl nicht werfen dürfen, keine Ahnung, da waren...
Auch dem letzten Touchdown, den sie gemacht haben, wo ich dachte, so, die sind First und Goal, du bist irgendwie an der, ich glaube, keine Ahnung, genau, 1-Yard-Linie und er geht direkt rein und macht den Touchdown und dachte ich so... Da hätte ich jetzt eigentlich gehofft, dass du nochmal von den 2 Minuten runterkommst auf irgendwie 20 Sekunden oder so und das Risiko eingehst, dass du eben nicht direkt den Touchdown machst, oder?
Genau, und du hattest eben doch, glaube ich, die Situation, dass Denver keine Timeouts mehr hatte. Von daher war eben, es ist eine reine, also die hätten den Ball nicht mal mehr bekommen dürfen. Und das geht, das kannst du. Du musst nur eben dementsprechend dann ruhig den Ball, auch keine Angst haben, den Ball zu punten, weil du dann natürlich, also da waren sie eben, das war schon früh im vierten Quarter, da haben sie sehr, sehr questionable decisions gemacht im Play Calling. Da werden sie auch gescholten für im Moment. Aber man muss dazu sagen, Denver, reden wir mal aus Denver-Perspektive, das ist natürlich unglaublich. Übrigens auf deine Frage, Daniel, das habe ich noch nicht erlebt. 33 Punkte im vierten Quarter und vorher gar nichts hinkriegen und das Spiel noch zu drehen, ist total bitter für die Giants. Total bitter. Das ist einfach unglaublich. Aber man muss dazu sagen, dass die Defense der Broncos das gemacht hat, was die Broncos Defense macht. Die haben eben abgeliefert im vierten Quarter. Wenn es dann zählte, waren sie da und haben eben auch die Plays gemacht. Man, anders kann man es nicht sagen, weil wenn du über die Stats gehst, sind dann eben drei Touchdowns hintereinander von den Denver Broncos im vierten Quarter und nichts von den Giants dazwischen. Du brauchst nur die Play-by-Play durchgehen. Da siehst du das genau. Und wir reden über den ersten bei 5 Minuten, den zweiten Touchdown bei 56 Sekunden und den dritten Touchdown hast du bei 51 Sekunden. Also du siehst eben viele, viele Sachen, die da eben auch in, das ist ein Melt, wir nennen das, ist ein Meltdown. Da ist die Giants sind eben einfach weggeschmolzen. Und ich rede immer sehr gerne über die Lawine, die du nicht stoppen kannst. Das ist ein arges Beispiel dafür, aber ich kenne sowas Ähnliches, sowas Extremes habe ich noch nie erlebt. Aber
wisst ihr, wie viele Teams passiert. Es gibt, die mehr als 33 Punkte in einem Quarter in der NFL-Geschichte erreicht haben?
Nee.
Ein einziges. Es ist die zweitmeisten Punkte in einem Quarter aller Zeiten. Und zwar, es waren, ich glaube 2007, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, 2007 die Detroit Lions über die Chicago Bears beim 37-27 Sieg, da haben sie 34 Punkte gemacht im vierten Viertel.
Ja, aber es geht doch um die Art und Weise, wie. Ja, dann hast du die Broncos, die eben in 68 Yards überbrücken, in 51 Sekunden mit 7 Plays. Bum, 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 bum. Und das ist natürlich
auch mit einer unglaublich absurden Strafe. Bei Brian Burns hat gehumpelt, der war verletzt und ist dann nicht in Zeit wieder hinter die Line of Scrimmage gekommen und hat dann sozusagen noch Neutral Zone Infraction bekommen.
Ja gut, da kann man dann drüber reden, ob da die Schiedsrichter, da muss ich Brian Burns hinlegen. Ja. Keine Ahnung. Ja, genau. Dann kannst du nicht rüberhumpeln oder du musst dich hinlegen. Fertig. Dann
aber dafür ist er Profi. Also das muss ich auch sagen.
Das ist ein anderes Thema.
Da kann ich gar nicht sagen. Das wird dir oft genug gesagt, wenn du was hast, leg dich hin. Bleib einfach liegen.
Aber die scoren eben, nochmal, um drauf zurückzukommen, die Broncos scoren.
Dann kriegen die übrigens ein Timeout, was er wahrscheinlich verhindern wollte, weil die Zeit natürlich runterlief in dem Moment, weil es ein completed Pass und ein Tackle war. Aber ja, du hast eben natürlich recht.
Unabhängig davon ist, wie da reden wir auch über Ethik und Moral und etc. Und dass da jemand humpelt und dann nicht rechtzeitig zurückkommt und da müsste dann schon jemand abpfeifen. Aber wie gesagt, das ist ein Profi, der muss das wissen, der kann da nicht dieses Risiko eingehen. Aber nochmal, die Broncos scoren in Expresszeit. Sonst würde es ja auch nicht funktionieren, dann rennt die ja die Zeit weg. Aber sie scoren unter einer Minute zweimal, innerhalb von 50 Sekunden sind die übers Feld und haben gescored. Und das ist natürlich dann frustrierend. Und dann ist Time-Management kommt dazu, was eben, oder Play-Selection, um die Zeit zu kontrollieren, ist dann eben auch unter aller Sau nach Aussage vieler Experten. Ja, und dann verlierst du so ein Spiel und das reiht sich in die Reihe. Mir tut es ja um Dable leid, weil ja, dann sieht er mal Licht am Ende des Tunnels und sie dominieren ja das Spiel. Sie sind ja die ganze Zeit in Führung und dann kurz vor Ende, 2 Minuten vor Ende, dreht sich dann plötzlich und du denkst, oh Gott, was ist denn hier los? Wir können ja niemanden mehr stoppen. Die sind einfach nicht zu stoppen. Und das ist frustrierend
Find ich
zu sehen.
Total spannend. Ist das aber nicht genau dieser Typus, die Giants jetzt mit Jackson Dart und Cam Scadabow, beides so freaky Superhelden-Typen, also der Jackson Dart mit seiner Kriegsbemalung und der Typus, der Cam, der Scadabow ist, ist für mich so, das ist wirklich so Freaks und irgendwie erinnert mich an Comic-Helden und ich habe das Gefühl, das kann doch nicht sustainable, das kann doch nicht langfristig irgendwie funktionieren, sondern genau solche Spiele kommen da raus, weil das solche Typen sind. Also mein Gefühl ist irgendwie, dass die teilweise Energie haben, viel bessere Gegner klein zu kriegen, weil die gar nicht wissen, wie sie mit denen umgehen sollen. Auch von der, also die reißen ja das ganze Team mit und gleichzeitig sind die Tiefen aber auch ganz schön tief, oder?
Ja, das sind solche Typen, ne? Genau diese Typen hast du halt in Mannschaften und das sind Charaktere. Aber wenn man mal overall sieht, dann bin ich der Meinung, am Ende ist es eben dann auch ein Handwerk. Am Ende musst du deinen Job machen und du musst abliefern. Und du kannst die tollste Kriegsbemalung haben. Es darf dich nicht in deinem Spiel beeinflussen.
Es darf dich positiv beeinflussen, aber es darf dich nie überheblich machen. Es darf dich nie dazu führen lassen, dass, oder es darf dich nie dazu verführen, zu glauben, du kannst Dinge besser als andere, sondern du musst halt dabei bleiben. Also ich unterstelle das den beiden auch nicht. Ich glaube, dass die Profis genug sind, um zu wissen, was sie da tun. Aber wie der Schuhan vorhin auch sagte, irgendwann schmilzt dir die Mannschaft dahin. Meine Frage ist jetzt eher, wie gehst du als Coach damit um? Also jetzt, du siehst das Licht am Ende des Tunnels. Du hast jetzt die Giants so ein bisschen auf Kurs gebracht. Wie gehst du jetzt damit um? Wie erklärst du das jetzt im nächsten Training, dass das passiert ist? Wie baust du die auf für den nächsten Gegner? Ich weiß jetzt nicht mal, wer der nächste Gegner ist, aber da musst du jetzt überlegen, welche Knöpfe drücke ich jetzt, damit wir das ganz schnell vergessen machen und weitermachen. Denn
sind,
jetzt
sind übrigens die Fans nur die Eagles nächste Woche.
Ja, viel Spaß, ne?
Ja, Schuhan, wie würdest du dem Team das erklären?
Ja, Schuhan, jetzt mal, ne?
Gut, du hast, das ist jetzt bitter, diese Niederlage. Und du hast, aber ich würde gar nicht so sehr auf die Rookies hauen. Also, die tragen das Team, die waren Garant für die letzten Wochen, dass es gut lief. Und Scadaboo hat 60 Yards Rushing gehabt. Ich fand zum Beispiel auch Jackson Dart hat ja ein, zwei echte Zuckerpässe bei gehabt. Also, da gegen meine Augenbrauen hoch und wow, das war echt richtig gut. Also das ist ja schon mal was Positives für New York, dass die beiden da sind. Ich glaube aber, dieser Meltdown hat ja nichts mit der Offense zu tun. Na klar kann man sagen, three and out, aber wenn du die Broncos 68 Yards in 51 Sekunden übers Feld arbeiten lässt, dann wo ist die Defense? Die groß hervorgehobene Defense der New York Giants, weil das war ja ihr Prunkstück, die Defense, die Front. Und du hast da, ich glaube, zwei Sacks haben sie generiert gegen Bo Nix, das war's. Ansonsten Jackson Dart musste viermal zu Boden, wurde da gejagt. Gut, der ist ein Athlet, der kann das ab, Bo Nix genauso. Aber wo war die Defense in der Crunch-Time? Wo war die Defense im vierten Quarter, wenn es dann eben zählt? Ja, und ja, auch wenn vielleicht die Rookies dir nicht, der Support nicht da war und die eben nichts bewegt haben, da muss man genau analysieren, was da war. Nochmal, da gab es Möglichkeiten, noch mehr Zeit runter zu fressen. Dann hätte Denver nicht mal den Ball mehr bekommen. Aber am Ende des Tages würde ich es nicht auf die Offense und die haben 32 Punkte generiert. Am Ende des Tages muss das reichen. Ja? Und besonders, wenn du davon den Gegner auf Null hältst für die ersten drei Quarter. Ich glaube, das machen wir uns dann alle zu einfach, um das auf Dart und auf Scadaboo zu projizieren, die natürlich im Rampenlicht, die, auf die man natürlich schaut, durch ihre Leistung, die sie vorgebracht haben. Aber ich frage mich, wo ist die Defense? Ja, was ist da passiert? Und das ist ein Team-Effort, ist der ultimative Teamsport. Und da haben die Giants wirklich auf allen Ebenen versagt im vierten Quarter.
Müssen wir noch über Jude McAtamney sprechen, den Kicker, der leider zwei extra Points und auch den letzten. Also es wäre ja nur ein Unentschieden gewesen, wenn sie zumindest dann nur ein Field Goal gemacht hätten. Ist das dann auch noch so was, was dazukommt? Oder würdet ihr sagen, passiert, kann man nicht ändern?
Nee, das ist das, wovor jeder Trainer warnt und ganz viele es eben nicht ernst nehmen. Do your job. Du musst im Training üben. Es darf dir nicht passieren, da einen daneben zu setzen.
Es ist ja ein irischer Kicker, der auch bei Rutgers im College war, aber schon bitter, dass genau der dann da so kein Glück bringt.
Das hat ja nur nichts damit zu tun, dass er Ire ist. Wir haben ja das größte, das Kicking-Problem herrscht ja im Moment überall vor in der NFL. Also du hast, das ist ja nicht der Einzige, der das macht. Es ist so ultra bitter in einem Spiel wie diesem. Da werden Rechts- und Links-Kicks versemmelt, habe ich gerade auch letzte Woche wieder. Aber du hast es eben meistens, spielt es keine Rolle oder ist sowieso egal. Aber in dem Fall jetzt war das bitter. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, weil du verlierst mit einem Punkt. Das ist natürlich bitter.
Ja. Ich habe den Eindruck, dass sich die Kicker momentan alle auf neue Rekorde fokussieren, weil sie ja wahnsinnig weit kicken. Das war ja lange nie der Fall. Und zwischenzeitlich, glaube ich, wird ein bisschen vernachlässigt dieser eine Punkt nach dem Touchdown. Kickt das Ding, machen Siemer draus und alles ist gut und wir machen weiter. Und ich habe so einen Eindruck, der Fokus liegt bei Kickern gerade ganz stark darauf, noch einen Rekord zu brechen und noch mal weiter und noch ein halbes Jahr weiter. Und vielleicht auch bei den Trainern und bei den Koordinatoren, dass die sagen, hey, wir brauchen da noch mal ein Jahr mehr. Das ist so ein bisschen mein Problem, anstatt zu sagen, mach mal erst das eine. Also man beginnt oftmals das Haus eben am Dach zu bauen, anstatt zu sagen, lass uns mal über das Fundament reden und da fangen wir an.
Ja, was mir, auch auffiel, war bei ein, zwei von den Kickern oder einer Handvoll Kickern, ein paar Mal wurde der Ball auch geblockt, da war die Protection eben nicht da. Aber mir kam manchmal so vor, dass das Handwerk, das Kicking-Handwerk ein bisschen, also da, wo werden Bälle verzogen, ich glaube, der von den Giants, der war links vorbei, das war, das siehst du schon als Trainer, weil ich check immer als allererstes Snap and Hold. Ja, das ist immer ganz wichtig. Laces, wo sind die Laces? Das sind immer so Dinge, auf die ich achte, gerade bei den Zeitlupen, dass die Naht des Balles nicht im Weg ist, dass sie nach immer in Richtung Line of Scrimmage gedreht wird. Das könnt ihr gut beobachten, wenn ihr euch mal so ein Spiel anschaut. Das ist das richtige Handwerk. Dann wird der Ball eben dementsprechend in einem bestimmten Winkel, wie der Kicker das mag, positioniert. Und bei dem Spiel habe ich gesehen, dass das sehr, sehr gut lief. Und dann wundere ich mich, dass dann sehr oft die Bälle trotzdem, dass ja auch kein alter PAT ist wie früher, der relativ nah ist. Das ist ja schon ein relativ weites Field Goal, was sie ja jedes Mal kicken als PAT. Aber mittlerweile müssten wir uns alle dran gewöhnt haben, auch die Kicker. Und dass dann die Bälle so verzogen werden teilweise. Also du siehst richtig, wie beim Golf würde man sagen, du slicest den Ball, du slicest den. Das sind dann kleine Bewegungssachen, kleine Armhaltungen, die dann den Ball sozusagen in den Wald katapultieren und nicht aus dem Grün landen lassen. So ähnlich ist das da. Und das ist dann Handwerk. Das ist dann so, wie kann das passieren? Gehe nicht davon aus, dass sie nicht trainieren.
Nee, die trainieren das, glaube ich, schon. Ich glaube auch, der Fokus ist eher auf Länge gegangen. Also ich habe es bei Harrison Butker jetzt nochmal mitgekriegt, dass der jetzt am Ende seines Warm-ups so ein 34-Yard-Field-Goal schießt und kein 60-Yard-Field-Goal mehr. Also der Fokus wieder mehr auf Sicherheit der Kleinen. Ich glaube, dass die teilweise, die haben ja ihren eigenen Ball jetzt, den sie die ganze Woche lang vorbereiten können, was, glaube ich, schon sozusagen eine Vorbereitung, also ich weiß nicht, ob die mit dem Ball was machen, was eher Länge gibt und nicht mehr Genauigkeit. Das wäre so ein Gefühl, was ich haben könnte. Mhm. Auf der anderen Seite, und das finde ich ganz interessant, dass sie teilweise ihre Haltung ändern. Also wie sie sozusagen den Ball schießen und früher, um ihn sehr, sehr gerade zu machen, haben die immer sehr durchgestreckt dieses Bein gerade nach oben gehen lassen. Das gibt aber keine Weite, sondern die Weite gibt sich ja eher, wenn die Kraft nach vorne geht. Und es ist ein bisschen eher wie ein Fußballschuss sozusagen und weniger aus einem Kick raus. Also müsste man Experten und ohne Sinn, wenn du das hier hörst, melde dich doch mal bei mir, würde mich sehr interessieren. Aber einmal zu sehen, ob diese andere Haltung, dass der eben sozusagen nicht mehr so weit nach oben tritt, sondern eher nach vorne tritt, dann verändert, wie der zur Seite nach vorne, nach hinten geht. Das würde mich interessieren. Aber ich glaube auch, die ändern was, um größere Weiten zu haben. Und damit verändern sie insgesamt die Sicherheit, die Stabilität beim Kick. Also das ist schon ein spannendes Thema, was, glaube ich, aber ligaweit ja gerade einfach eine Geschichte ist. Und dann kann das ja nicht mehr nur eine Person sein, die irgendwas falsch macht, sondern da ist ja irgendwie mehr hinter. Und das finde ich so absurd.
Ja, ich sehe das beim Winkel. Also ich denke, der Winkel ist das Problem. Ne? Die Weite kriegst du ja mit dem flacheren Winkel. Und Das ist auch meine Meinung, dass viel mehr geblockt werden, weil der Winkel immer so hoch ist. Aber mit dem steileren Abschlagwinkel kriegst du eben die Weite nicht her. Und vielleicht liegt es eben daran, dass man sich eben zu sehr auf die Weite konzentriert und nicht mehr die Sicherheit, den Ball etwas weiter oben trifft mit dem Spann und versucht, Weite zu generieren und nicht die nach oben lässt, um Sicherheit zu generieren, dass der eben schnell weg ist, dass die Linie da rankommt. Das sind so meine Beobachtungen, die ich da mache. Aber die sind natürlich jetzt einfach nur gesehen aufgrund der Spiele. Sondern
es fühlt sich an, keine Ahnung, wie so ein bisschen wie Golf spielen, habe ich das Gefühl. Also es ist eben am Ende echt ein Fachwerk für sich. Und es ist am Ende sehr, sehr schwer einzuschätzen, was da gut oder schlecht läuft. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man selbst gekickt hat, einigermaßen einschätzen. Von daher, lass uns gerne mal weitermachen. So ein, zwei Spiele haben wir ja noch. Die Indianapolis Colts, und das fand ich dann nochmal sehr beeindruckend, aber eher eine Bestätigung all dem, was wir schon haben, gewinnen 38-24 gegen die Chargers. Die Chargers weiterhin mit Online-Problemen, lagen sehr, sehr schnell, sehr hoch. Hinten sind da wieder rangekommen. Anderthalb Sätze von euch vielleicht dazu. Was ist euch da aufgefallen? Nichts Besonderes. Okay, da kann ich direkt weitermachen. Ja, das finde ich super.
Weitermachen, ja.
Chargers hatten coole gelbe Trikots, das ist mir aufgefallen.
Fandest du die cool? Ich fand die super unangenehm.
Ja. Nee, ich fand
aber
die Chargers.
Du wissen, die Flaggen der Chiris konnte man nicht mehr sehen, wenn sie vor den.
Ja, ich fand die Chargers eigentlich, ja, enttäuschend.
Also ich fand sie erschreckend schwach. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja auch anders getippt. Ich habe gedacht, die kriegen das mit der Offense-Line hin. Ich finde den Herbert super als Quarterback. Ich finde es echt schade.
Kanntet ihr O'Ronde Guest den zweiten vorher? Also 7 Receptions, 164 Yards, so aus dem Nichts heraus. Der war mir vorher kein Begriff, ehrlicherweise.
Gadsden, doch, kennte man schon.
Ja, aber jetzt, also, dass der jetzt da plötzlich so explodiert, hätte ich nicht erwartet. Aber nun gut. Lass uns gerne weitermachen. Es gibt wichtigere Spiele. Und zwar fand ich das Spiel Commanders gegen die Cowboys extrem überraschend. Also, dass die Cowboys eine gute Offense haben, aber dass die mal 44 Punkte auf das Feld legen und die Commanders mit Verletzung von Jaden Daniels dann irgendwie so hilflos aussahen, hat mich dann doch sehr überrascht. Marcus Mariota ist eher so ein bisschen der Bäcker als der Künstler, ist mein Gefühl. Der macht das ganz ordentlich, aber so richtig toll auch nicht. Schuhan, da das deine Cowboys waren, hast du Hoffnung, dass das noch was wird?
Ich habe ja meine katastrophale Einstellung zu den Cowboys letzte Mal schon kundgetan. Und dann kommt so ein Spiel plötzlich wieder raus. Ja, am Ende des Tages natürlich, Jaden Daniels fehlt an allen Ecken und Enden. Mariota ist okay bei den Commanders, aber das ist nichts, was die Cowboys dann schrecken muss. Und die Cowboys haben guten Angriff. Von daher, ja, war Dings zurück, wie hieß der Receiver?
CeeDee Lamb meinst du?
CeeDee Lamb, ja, und du hast natürlich dann noch einen Boost von der Seite bekommen und am Ende des Tages waren das dann harmlose Commanders und die Cowboys haben dann schon ihr Potenzial gezeigt. Die sind schon eine gute Mannschaft, aber die sind einfach eben frustrierend für jeden Fan, der den Stern mag, weil sie einfach... Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Ja,
Top 5 Offense, Top 5 Defense. Es ist Flop 5 Defense, ist es so für mich mein Gefühl. Ich fand aber die Receiver bei Washington auch krass. Also Jalen Lane, 60 Yards. Chris Moore, 59 Yards. Dann Zach Ertz, 37 Yards. Robbie Chosen, ich wusste nicht, dass Robbie Chosen noch in der Liga ist. Also das ist völlig absurd. 36, dann Jerry McNichols, 23. Luke McCaffrey, dieses Mal zweimal Targets, kein angekommen. Also ich finde, da fehlt ja auch einfach viel Qualität. Also das ist ja schon so, dass da viel ausgefallen ist und gleichzeitig ohne Jaden Daniels oder mit dem angeschlagen, das merkt man ihm ja auch an, dass er nicht laufen kann oder ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Hamstring hat, ist das einfach ein anderes Spiel. Also dieses Team lebt von Jaden Daniels und wenn der sozusagen einigermaßen in Schach gehalten werden kann oder ausfällt und ich meine mit ohne Terry McLaurin, ohne Deebo Samuel, ohne Noah Brown, die Top 3 Receiver, die sie haben, alle nicht da, alle verletzt, ist dann schon am Ende, also so sind die Commanders dann ein Durchschnittsteam.
Ich glaube, du hast auch gerade gesagt, die drei Receiver, die du gerade genannt hast, ist natürlich der Garant für, das sind ja Ausnahmespieler, über die wir da gerade gesprochen haben. Und wenn die nicht an Bord sind, dann kannst du gegen eine Cowboys-Mannschaft, wie sie da sich dargestellt hat, wenig ausrichten. Das ist eben auch alles immer relativ im Moment mit Verletzten, mit Ausfällen. Aber bei den Commanders hast du das natürlich absolut gemerkt. Und das zu kompensieren, wird nicht funktionieren. Also das ist einfach da... Da geht es ja auch immer darum, dass du Drives etablierst, dass du den Ball in deinen eigenen Reihen hältst. Wenn das natürlich nicht funktioniert, dann hat ein Cowboy-Angriff, der ja höchst explosiv ist, Lamb zurück. Du hast natürlich dann natürlich ein Team, was dann natürlich 44 Punkte relativ schnell aufs Board bringt. Ja.
Übrigens, was ich beeindruckend fand, Luke McCaffrey hat 8 Kick-Returns gemacht, also sind ja bei 44 Punkten einiges zustande gekommen. 209 Yards, 26,1 im Average. Der ist schon ganz ordentlich im Return-Game, oder? Vielleicht willst du die Statistik nicht haben, aber das ist crazy, oder?
Ist eine Waffe, ist eine absolute Waffe. Es ist immer cool zu sehen, wenn jemand so viel Produktivität aufs Feld geht. Übrigens, Produktivität, ich habe mal gecheckt, CeeDee Lamb, 5 Catches für 110 Yards, 1 Touchdown. Nicht schlecht für ein Comeback, oder? Und da siehst du, was fehlt. Da siehst du, was die letzten Wochen gefehlt hat im Angriff. Wir reden immer über Produktivität. Und das sind 100 Yards pro Spiel, die der Junge da abliefert. Ist einer meiner Lieblingsspieler. Zum Glück mit dem Stern am Helm. Aber da siehst du, was so einer ausmacht. Ja, das ist eben, und auch ja, das sind eben einfach Difference Maker.
Definitiv. Aber die Cowboys bleiben stark offensiv. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also auch deren Programm ist ja ganz, ganz ordentlich. Die Broncos, die wahrscheinlich beste Defense. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann aussieht, wer da sozusagen am Ende gewinnt. Aber die müssen auch noch gegen die Eagles, gegen die Chiefs, gegen die Lions, gegen die Vikings. Das ist alles nochmal ganz schön was da kommt auf die Cowboys zu. Also deren 3-3-1, glaube ich, ist eine Zwischenstation, aber es wird schwer in der NFC East, auch wenn sie gerade auf 2 stehen. Aber die Eagles sind vorne, die Washington ist in Reichweite und sogar die Giants sind nicht so weit weg. Also vielleicht kann man sich in der Division durchsetzen, aber das wird nicht ganz einfach. So, dann kommen wir zu den letzten beiden Spielen, auch die finde ich erwähnenswert. Green Bay gewinnt 27-23 gegen die Cardinals. Ich habe mich ein bisschen überrascht, wie schwer sich die Packers mit Arizona getan haben, aber ich finde, Jacoby Brissett sieht ehrlicherweise besser aus als alles, was Kyler Murray vorher gemacht hat, oder Schuhan?
Deswegen fiel es ihnen eben auch schwer, den Packers, weil Brissett eben eine andere Ebene bringt. Brissett ist ein erfahrener Veteran-Quarterback und ich finde, das ging ja auch durch die Medien, dass viele das nicht aussprechbare ausgesprochen haben, dass Brissett besser aussieht als Kyler Murray. Und das ist
also am Ende 25 von 36 Pässen angebracht, 280 Yards fast, Average von 7,8, zwei Touchdowns, keine Fehler, keine Interception, 6-mal gesackt worden und trotzdem so ordentlich gemacht, hat eben ein Rating von 110,8. Das ist alles völlig in Ordnung, oder?
Absolut starker.
Die 6-6 werden unglücklich, aber das ist dann die O-Line.
Das ist die O-Line, er ist bekannt als starker Backup-Quarterback. Also jemand, der wenn du den im Kader hast, dann ist das gut, dass der jetzt natürlich einem Murray gefährlich wird. Es gibt ja Sprüche, Leute, die sagen, sofort auswechseln. Ja, Kyler Murray ist erledigt. Also die Leute sind ja immer, diese Overreactions sind ja immer riesig. Aber wenn du siehst, was er anteilig an Leben ins Spiel brachte für die Cardinals, dann kann man das verstehen. Ist das weitsichtig? Natürlich nicht. Außerdem geht es um Investment und Geld. Aber trotz alledem kann ich die Stimmen verstehen, die sagen, dass mit Brissett läuft es besser.
Genau, Trey McBride sah gut aus, zwei Touchdowns gefangen. Der hat direkt mehr Chemie mit Jacoby Brissett. Wer mich so ein bisschen enttäuscht, wo ich nicht so verstehe, wieso der sich so schwer ist, Marvin Harrison Jr. Der sah letztes Jahr nochmal deutlich gefährlicher aus. Der kriegt irgendwie sowohl unter Kyler Murray als auch unter Jacoby Brissett nicht wirklich Fuß auf dem Boden.
Ja, nicht besonders beeindruckend und hat ja auch die Problematik gehabt, dass er nicht die Bälle fallen lassen hat zu Beginn der Saison. Dann hat er sich jetzt gefangen, alle haben gehofft, aber 2 für 58 Yards ist eben einfach, wenn du den Nachnamen Harrison trägst, ist das nicht gut genug und auch nicht mit den Vorschusslorbeeren, die der junge Mann bekommen hat, weil er ist ja ein Mega-Athlet, der hat ja nochmal aufgebieft in der Offseason, sah plötzlich anders aus, changed his body, aber ja, irgendwo ist ja da, wie Martin vielleicht auch sagt, vielleicht fühlt er sich nicht wohl in dem Umfeld Arizona, das sind so viele Faktoren, weil vom Talentlevel und was der da für Wunderkerzen im College abgebrannt hat, der kam von Ohio State, glaube ich, das kann nicht sein, dass er das nicht transferieren kann aufs Feld, schon gar nicht mit dem Namen, den er als Nachnamen hat.
Yes, lass uns gerne zum letzten Spiel kommen. Die San Francisco 49ers gewinnen 20-10 gegen die Atlanta Falcons, das war das Sunday Night Game. Für mich absurd, was Christian McCaffrey da leistet. Also das ist ja eine One-Man-Army, der eins, glaube ich, der stärksten Spiele überhaupt hat, 200 Yards vom Scrimmage gemacht, hat eigentlich alles dominiert. Also Mac Jones hat nur 26 Bälle geworfen, 17 angebracht, hat Interception geworfen, keinen einzigen Touchdown. Aber McCaffrey steht eben da und macht 129 Rushing Yards und dann nochmal eben 72 Receiving Yards bei 7 Receptions. Martin, was zeichnet ein Spieler wie McCaffrey aus? Und ich meine, bei der ganzen Sorge und Angst, dass der immer verletzt ist, der ist ja der gefühlt der Einzige, der da stehen bleibt und gesund bleibt, oder?
Also wenn du dich mit ihm beschäftigst und siehst, wie er trainiert, wie er trainiert hat in seiner Jugend, was er tut, wie diszipliniert er an die Sache rangeht, das ist ein absoluter Profi. Das ist ein absoluter Vollprofi in seinem Mindset und das kannst du natürlich nur ganz schwer schlagen und da kann nur eine Verletzung kommen, aber wir wissen alle, wenn du dich präventiv vorbereitest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die kann natürlich immer kommen, aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer. Und er macht ja ganz viele leichtathletische Dinge, macht ja wahnsinnig viel Training für alles und es zahlt sich aus bei ihm. Er macht es ein bisschen anders als viele andere, weil er eben sagt, es ist ein Laufsport und ich muss laufen und Laufen ist für mich extrem wichtig. Und es zeigt, glaube ich, bei ihm auch Wirkung, wie das funktioniert, ne?
Ja, das war eins dieser Spiele, wo ich den Kopf nur schüttelte. Also ich hatte Atlanta auf der Liste, als sie haben gut gespielt die Wochen davor, haben super Defense und dann kommt ein McCaffrey um die Ecke und ich muss sagen, Hut ab vor den 49ers mit all diesen Steinen und Stöcken, die ihnen zwischen die Beine geworfen werden hier, die sind ja nun echt nicht gesund und die sind ja nun wirklich auf dem letzten Loch. Und nichtsdestotrotz squeezen sie einen Sieg nach dem anderen raus. Gegen Teams, wo ich habe jetzt Atlanta, war für mich wirklich der Favorit. Einfach nicht, weil sie grundsätzlich besser sind, sondern einfach, weil die Voraussetzungen waren einfach katastrophal in der Bay Area. Und dann schlagen die. Und Michael Penix hat nicht mal schlecht gespielt. Das ist einfach nicht, die konnten Bijan Robinson super kontrollieren. Die haben eben mit dem, was sie haben, effektiv gespielt. Und McCaffrey sollte man da oben ein Denkmal bauen oder da links an der Küste, weil der Typ, was der da geleistet hat, gegen eine knuffige Atlanta-Mannschaft, versteht mich nicht falsch, das ist kein Walk in the Park gewesen, aber das ist natürlich famos, dass er das leistet. Er ist latent jemand, wo ich immer den Kopf irgendwie so wegdrehe und denke, oh, weil er eben auch eine kleine Historie hat für kleine Bang-Ups und Schmerzen da und Soft-Tissue-Issue da, aber der Junge ist echt ein Krieger. Und wie Martin sagt, wenn du den trainieren siehst in der Offseason, dann weißt du, warum der sowas aushält. Sehr oft kann er das nicht machen. Die 49ers probieren nicht jede Woche mit ihm zu machen, aber an diesem Wochenende hat das gereicht und Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Und San Francisco sind für mich die Magier der Liga. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also das, was Shanahan da irgendwie hinkriegt, ist famos.
Also bin ich ja, bei dir. Ich denke,
jedes Jahr Verletzung, oder? Also es ist am Ende trotzdem jedes Jahr das gleiche Issue.
Eine Wahnsinns-Coaching-Leistung. Die Leute so bei der Stange zu halten und jeden Verlust wieder auszugleichen und mental wegzustecken und aufs Feld zu gehen und zu sagen, hey, und ich glaube, dass es auch Coaching ist, wie phänomenal Shanahan das schafft, dass die Backups absteppen. Dass sie sagen, okay, jetzt bin ich da dran. Und also ziehe ich meinen Hut vor. Wahnsinn.
Ja, das musst du eben doch können. Du musst eben auch deine Leute in Position bringen. Du musst die Leute auch scheinen lassen, also dass sie sozusagen leuchten und das kriegen die super hin. Das meine ich, dass es famos ist, was die da leisten.
Okay. Ja.
Und du musst vielleicht auch durch die Verletzung, überleg mal, wir haben darüber gesprochen letzte Mal, wie du runtercutten musst, vielleicht das Volumen deiner Calls, weil du einfach neue Leute da hast, von der Straße gesigned, oder dass du eben irgendwelche Leute in prominente Situationen, Positionen schieben musst, weil du keine anderen hast, die aber gar keine Reps hatten im Training vorher. Und das so zu managen, das spricht schon für die 49ers und die ganze Organisation. Hut ab.
Sehr gut. Lass uns gerne sozusagen den Spieltag abschließen. Und zwar suchen wir den König der Woche, powered by König Pilsener. Ich habe das Gefühl, dass wir den Namen, den wir eben gerade darüber geredet haben, jetzt gleich auch hören. Martin, fang doch mal an. Wer ist dein König der Woche?
Ja, McCaffrey. Irre, oder? Also ich glaube, du kannst nicht verbayern ihn. Das geht diese Woche nicht. Der trägt ein Team, das vom Verletzungspech geplagt ist. Ich dachte echt mit dem, letzte Woche war der Warner raus, ne? Der Defense-Tackle. Da dachte ich, ich habe auch nicht auf sie gesetzt, weil ich dachte, okay, jetzt ist es durch, jetzt ist wirklich Ende der Fahnenstange und dann kommt der Typ und sagt, ey, wir machen das und lass uns das mal loslegen. Also für mich ist es McCaffrey, ganz klar.
So, wird schwieriger für uns jetzt, Juan. Wen siehst du?
Na, mich hat, das ist vielleicht gar nicht so einer, an den man jetzt gerade denkt, aber ich finde für mich, dass der Gewinner und der König einfach für das Ding, was er da gemacht hat, ist für mich Bo Nix von den Broncos. Dass du 33 Punkte aus freaking Scheißboard packst im vierten Quarter und das Ding noch rumreißt, dann gebe ich Bo Nix. Der hat es verdient. Der Junge, der ist sowieso in Denver so der Heilsbringer und ich mag den. Also ich habe den nicht so beobachtet in der Vergangenheit, aber jetzt hat er mir super gefallen und ich weiß, was die an ihm haben. Ich finde, ey, für so ein historisches Ding, wer ist denn da der Quarterback, der das gemacht hat? Bo Nix. Also, hat er im vierten Quarter, hat er die Hose hochgezogen, Gürtel enger geschnallt, hat gesagt, ich mach das jetzt mit meinen Jungs. Bo Nix, mein König der Woche.
Sehr gut. Ich habe gerade drüber nachgedacht, für mich bleiben zwei und das sind Joe Flacco, der irgendwie eine unfassbare Leistung gemacht hat oder Jonathan Taylor, und ich entscheide mich für Jonathan Taylor, weil so die drei Touchdowns und die Qualität der Colts da sozusagen dann so dominant das Spiel zu gewinnen, das ist nicht nur Daniel Jones, sondern für mich eigentlich primär Jonathan Taylor, der aktuell für mich beste Running Back der Liga. Also das ist, also wenn man McCaffrey sehe ich eben nicht nur als Running Back, sondern der ist irgendwie so eine Allzweckwaffe, der ist auch ein Receiver und alles mögliche zusammen. Aber wenn man so richtig pur Running Back, dann ist es JT für mich und der wäre mein König der Woche.
Und wir haben ja vorhin auch wenig über die Chargers Colts gesprochen, aber das war ja das Thema war ja der Running Back der Colts. Das war ja unglaublich, wie der da durch die Reihen ist, durch eine gute Chargers-Mannschaft, aber das war die Story. Storyline.
Definitiv. Genau, wir müssen nochmal, da gehen wir direkt an Sie, Negativthema, wen würden wir heute eliminieren wollen? Ich gehe gerne nochmal einmal durch, damit ihr auch wisst, wer schon alles draußen ist, aber wir eliminieren ja jede Woche einen. Auch da könnt ihr abstimmen. Ich glaube, letztes Mal haben wir das sogar bei Instagram gemacht. Ich glaube, da bleiben wir da, stimmen mehr Leute ab als bei Spotify. Von daher gerne auf Instagram auch da abstimmen. Und wir haben jetzt raus die Dolphins, die Browns, die Saints, die Titans, die Jets, die Bengals. Also ich finde die Browns schon spannend, dass wir sie rausgenommen haben, wenn man gesehen hat, wie die jetzt gerade gespielt haben. Ich finde auch spannend, die Bengals haben auch gewonnen. Also ein bisschen Bewegung kommt da jetzt rein. Bei Dolphins, Titans, Saints, Jets bin ich mir sehr sicher, dass wir richtig sind. Aber vielleicht gucken wir, wen wir als nächstes holen. Wer für euch, jetzt Schuhan, fängst du an, wen würdest du auf jeden Fall rausnehmen?
Ich muss gucken.
Puh. Da müsste ich mir jetzt merken, was du gesagt hast. Aber ich glaube,
Saints haben wir. Boah, es wird schwierig.
Das wird schwierig. Jetzt gehen wir an Teams an.
Ich finde es echt ehrlicherweise noch nicht so schwierig, aber es ist schön zu sehen. Haben wir noch so ein paar Teams, also Ravens sind immer noch offen mit 1-5.
Die habe ich schon letzte Mal gesagt. Die
kannst du auch wieder sagen. Sind ja nicht abgestimmt.
Darf ich wieder? Die Ravens immer noch. Ist für mich immer noch im freien Fall die Ravens oder die Bears. Aber die Ravens machen mehr Sinn.
Also die Bears nach 4 Siegen in Folge, Schuhan.
Ja, ist egal. Die leben over. Ich habe sie ja gelobt, aber es sind ein Playoff-Kandidat. Aber die Ravens natürlich, da lasse ich nicht von ab. Da hat sich ja nichts verändert.
Also ich nehme die Giants. Ich glaube, die Giants ist rum.
Das kann ich auch gut verstehen. Ich nehme die Raiders nach dem 0-31. Kann ich mir nicht vorstellen, wie die in die Playoffs kommen sollen. Ich glaube, da haben wir noch drei Teams gefunden, wo wir uns auch sehr sicher fühlen.
Aber jetzt wird es langsam echt schwierig, ne? Also jetzt kommen wir da so langsam in die Phase, wo es echt schwer wird.
Wir haben das jetzt machen jetzt ja schon 3. Mal und es gibt am Ende so Anfang Dezember eine Phase, wo das echt alles knapp ist und du dann so ein durchschnittliches Team, was irgendwie dann so in dem Moment 6-6 ist oder so oder 7-7 oder irgendwie was, wo du sagen musst, die sehen jetzt raus, das tut weh. Weil da ist eben noch alles möglich, wenn die letzten Spiele alle gewinnen, aber jetzt finde ich das alles noch relativ, relativ klar. Also ich glaube auch nicht, dass die Browns da reinkommen. Also die haben jetzt einmal ein Spiel gewonnen, aber ich sehe nicht, wie die sich da am Ende sozusagen hocharbeiten sollen. Und auch bei den Bengals, schön und gut mit Joe Flacco, wenn man darüber geredet, die stehen 3-4, aber der Weg in der AFC damit in die Playoffs zu kommen, das sehe ich nicht. Solange Joe Burrow nicht zufälligerweise schon im November wiederkommt, oder wenn er Mitte Dezember wieder da sein, ist das schwierig. So, habt ihr noch was zum Ende?
Nee.
Auf welches Spiel freut ihr euch nächste Woche? Ich hatte gesagt, Green Bay gegen Pittsburgh finde ich super spannend. Gibt es ein Spiel, was euch noch irgendwie reizt in der nächsten Woche? Und ich kann mal so ein paar vorlesen, damit ihr ein Gefühl habt. Also ich finde, Minnesota gegen die Chargers wird das Thursday Night Football Spiel. Ich glaube, da hat man auch ein Gefühl für. Und da gibt es eben sowas, Buffalo Bill gegen die Carolina Panthers. Mal gucken, ob das spannend wird. 49ers gegen Houston Texans, die gerade so ein bisschen wieder hochkommen. Dallas, Denver finde ich hochinteressant. Wie gesagt, Green Bay Packers gegen Steelers, Rückkehr von Aaron Rodgers das Spiel zu Hause in Pittsburgh, aber gegen seine Packers und Commanders Chiefs am Montagabend, beziehungsweise bei uns eher Dienstagmorgen, ist auch ganz spannend. Was ist euer interessantestes Spiel?
Was haben wir denn? Woche 8 haben wir, ne?
Korrekt.
Woche 8.
Also ich finde ja grundsätzlich die NFC East, was hast du gesagt? Giants gegen Eagles? Ist ein Klassiker, gefällt mir. Dallas, schön Denver.
Übrigens 18 Uhr, alle, die jetzt draußen zuhören, 18 Uhr wegen Zeitverschiebung geht um 18 Uhr die NFL am Sonntag schon. Das sind die schönsten Sonntage, wo man schon um 18 Uhr Football gucken kann.
Ja, Dallas, Denver ist sicherlich ein geiles Matchup.
Also ich finde jetzt Browns, Patriots interessant.
Also finde ich interessant,
weil die Browns auf einer Welle sind, die Patriots noch sehr zerbrechlich an bestimmten Stellen. Finde ich ein interessantes Spiel, wie es da bei beiden Franchises dann weitergeht.
Übrigens, die günstigsten Tickets gibt es für die New Orleans Saints gegen die Buccaneers. Kann man schon bei $28 ins Stadion gehen.
So ein Schnäppchen.
Im Gegensatz zum Vergleich, Eagles, Giants, $300, wenn du ein Ticket noch haben möchtest.
Ist auch verrückt, oder? Ist auch verrückt.
Ja, wird ein Elitesport mittlerweile. Naja. Kann man sich ja fast, deswegen kommen die ja auch zu den London Games rüber, weil das teilweise billiger ist, als zu Hause ins Stadion zu gehen.
Ja, stimmt. Ja, fliegen ist ja
ganz,
so
ganz so hart nicht, aber also ich habe es bei den Chiefs gesehen, wenn du da unten in die 100er Reihe unten ans links ran möchtest, dann bezahlst du schon $800. Also das ist einfach der Preis, den du zahlst. Oben kriegst du sie für unter $200, aber also das ist eben was anderes. Ich mag es oben auch sehr gerne, weil du eher so ein bisschen den Coaches View hast von oben. Aber es ist schon, Football ist nicht günstig, das muss man ganz klar sagen.
Ja, und trotzdem leider sind die Stadien ausverkauft. Ne?
War früher mal anders.
Ja, die Hälfte ist ausverkauft, die Hälfte kämpft darum, Sachen ins Stadion zu kriegen. Ich finde, das ist immer sehr, da sieht man Erfolg. Also wenn du Erfolg hast, ist das Stadion meistens ausverkauft. Wenn du es nicht hast, dann wird es auch schnell wieder leer.
Aber Monday Night ist noch interessant. Green Bay, Pittsburgh, auch Klassiker. Egal, was da passiert ist mit Pittsburgh. Und
das ist Sunday Night. Monday Night ist Chiefs gegen Commanders.
Genau, wie auch immer. Das ist eine Paarung, die mir gefällt. Leider Commanders nach dem Spiel jetzt, ja, weiß ich nicht, ob sie da. Es ist ganz interessant zu sehen, wie die Teams wieder aufstehen. Ja, manche sind ja angeschlagen, gefährlicher als andere Teams. Ja. Mal sehen.
Ist ja so eine Monster-Bye-Week nächste Woche. Also ich glaube, das ist auch für alle Fantasy-Spieler wieder ähnlich einfach. Lions, Raiders, Rams, Cardinals, Seahawks, Jaguars. Das ist immer schon ein krasser Aderlass, den man hat. Also das finde ich auch immer gerade für die Red Zone am Sonntag dann immer ein bisschen schade. Also 6 Teams sind mir zu viele in der Bye-Week. Dann sollte man es lieber ein bisschen anders verteilen. Dieses Jahr hatten wir 2, also von daher.
Aber es bremst die Red Zone so ein bisschen aus und dann kommt ein alter Mann wie ich auch mal hinterher. Weil im Moment ist das gefühlt schneller geworden als im letzten Jahr. Die Echt? Machen das schneller. Doch. Die schalten so viel rum. Also ich struggle damit. Ist mir fast zu fast. Ja.
Das tut mir leid, Schuhan. Aber also könnt ihr jemand da draußen sagen, wie ihr die Red Zone aktuell wahrnehmt, ob das schneller geworden ist? Für mich eigentlich nicht. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast, beziehungsweise wenn ihr den hört, wahrscheinlich schon mit der nächsten Woche. Euch eine schöne Zeit. Danke, Schuhan. Danke, Martin, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche. Da wird Stolle wieder für mich dabei sein. Ich bin im Urlaub und setze nochmal eine Woche aus. Aber wir hören uns auf jeden Fall im November nochmal. Bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Bis.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.